Und wir haben das gemacht, was wir immer machen, Nils, nämlich das, was wir halbwegs können, weil wir wollen uns mit dir gar nicht anlegen.
Alles gut.
Weißt du, haben wir gedacht, es gibt das, was es immer gibt. Wir lassen uns nicht unter Druck setzen.
Ich bin noch nicht zum Essen gekommen.
Heute geht da keiner dran, pass auf. Hi und hallo bei Born to be Wine. Ich bin's mal wieder, Denise. Tja, und heute haben wir einen der besten Köche Deutschlands zu Gast. Nils Henkel ist in the house. Er wurde in seiner Karriere nur so überhäuft mit Preisen. Mehrfach war er Koch des Jahres und natürlich gefeierter Sternekoch. Seine Gemüsemenüs, die sind Legende. Aber dass Nils kein Vegetarier ist, das merkt ihr gleich, wenn er zu jedem Wein, den wir verkosten, das passende Gericht vorschlägt. Denn Philipp Wittmann vom Weingut Wittmann hat die Weine heute schon per se wie ein Menü arrangiert. Und eins kann ich euch versprechen, da wird euch das Wasser im Mund zusammenlaufen. In diesem Sinne, viel Spaß, Cheers und guten Appetit. Schön, dass du erstmal da bist, lieber Nils. Wir freuen uns wahnsinnig.
Sehr gerne. Schön, dass ich hier sein darf.
Und du hast ja eigentlich gesagt, du stehst auf gereifte Rieslinge, ne? Da bist ja eigentlich beim Philipp genau richtig.
Absolut, ja.
Aber ich glaube, der Philipp hat sich heute was ganz Besonderes ausgedacht.
Ja, also ich dachte, es ist ja sonst typischerweise so, dass mein Gegenüber irgendwie Wein mitbringt und dann das so ein bisschen hin und her geht. Und als ich gehört habe, dass der Nils sich dazu entschieden hat, ohne Wein anzureisen, habe ich gesagt, okay, dann brauche ich ja irgendeine Idee. Und ich habe die Weine so ausgesucht, als ob wir jetzt ein gemeinsames Essen hätten oder ein Menü hätten. Und cool. Wir fangen eben entsprechend bei der Vorspeise an und dann gucken wir mal, was es so vielleicht dazu zu essen gibt.
Das ist doch ein Vorwurf.
Das hat mir keiner gesagt, dass ich Weine hätte.
Das ist ja auch alles okay so. Also ich sag mal so, wir stellen uns vor, den Apero haben wir schon genommen.
Ja,
haben wir ja auch schon, ja. Und starten jetzt tatsächlich schon so, sitzen am Tisch und es geht so leicht los. Und da dachte ich, dass wir mit einem Steinreich Riesling von der Mosel, von meiner Frau Eva, aus dem Jahr 2019 starten. Ein sehr schlanker, feiner Riesling, der sehr deutlich aber diese blauschiefrige Aromatik mit sich bringt. Und 2019 ist jetzt nach 3 Jahren eigentlich wunderschön offen. Das ist so, dass jetzt wenn man von dem Wein einfach wirklich viel mitbekommt. Und so ganz jung bin ich ja nicht so ein Fan von. Und 19 ist so für, ich sag mal, für die wärmeren Jahreszeiten eigentlich dann schön, wenn es dann so zart angereift ist, aber auch nicht nur nicht richtig in die Reife geht. Mhm. Und das wäre so halt was Schönes zum Starten, um einfach mit was Frischem einfach auch ja, in den Abend zu gehen sozusagen.
Das ist natürlich jetzt eine Challenge, gell? Jetzt trinken wir erstmal und dann bin ich ganz gespannt, was wir bei dir dazu essen würden.
Also das ist tatsächlich einer meiner absoluten Lieblingsweine in den letzten paar Wochen und Monaten auch gewesen, weil ich finde, dass er momentan als junger Riesling, als 2019, wunderbar auf der Höhe ist.
Richtig Minerale schon
also
so, ne?
Das hat nur 11,5 Volumenprozent, das ist also auch noch leicht.
Das ist super, ja.
Das heißt also, auch ohne schlechtes Gewissen darf man die zweite Flasche davon aufmachen.
Das hören wir immer gern.
Geht sogar daheim bei uns im Keller.
Ah, sehr gut, siehst du. Mhm. Was trinkst du denn privat so für Weine?
Bei uns gibt es zum einen gerne mal ein Kabinett, weil meine Frau das gerne hat. Also wir trinken aber auch wirklich viel Riesling, also größtenteils Riesling. Also für mich die Lieblingsrebsorte ist schon Riesling und danach Sauvignon Blanc, finde ich auch sehr gut.
Mhm. Wie ist das denn eigentlich, wenn man dich einlädt, so, ne? Also Freunde, und die kochen dann was und so? Also da wäre ich jetzt sehr unter Druck, ne? Oder Philipp, wenn du ihn jetzt einlädst und würdest was zu essen machen, ist also schon so ein bisschen.
So wie ich Nils kenne, glaube ich, ist das völlig entspannt, aber vielleicht erzählt er selbst besser, wie es wirklich ist.
Es ist wirklich entspannt und du darfst einzig vergessen, wir haben Kinder und wenn wir irgendwo zum Essen eingeladen werden, ist es meistens wirklich auch so mit Kindern zusammen und dann ist es immer easy, ne?
Okay, ja.
Bei uns zu Hause, umgekehrt, machen wir auch keine Gummimenüs oder so. Ja. Gerne gute Pizza oder eine gute Pasta und da ist das für alle gut. Ne? Also wir kochen zu Hause ganz entspannt, viel vegetarisch, ab und zu mal Fleisch oder Fisch, aber sehr unkompliziert. Ne? Und
aber was mich interessiert, wie gehst du mit dem Thema Junkfood um? Angenommen, du bist unterwegs.
Ja, das interessiert mich auch.
Du bist unterwegs und jetzt hast du Hunger und da sind halt so 2 Läden, wo du genau weißt, okay.
Krieg ich so einen Burger.
Also wenn es gar nicht anders geht, ja, okay. Aber es macht mir keinen Spaß und ich versuche das zu vermeiden. Mhm. Also wir waren jetzt im Urlaub irgendwie in Belgien an der Küste und die hatten auch so ein kleines Burger-Restaurant, wo wir gedacht haben, ach, das sieht doch irgendwie ganz nett aus. Mhm. Und dann haben wir uns einen Abend irgendwas geholt fürs Ferienhaus und das war ich meine, das hättest du auch echt lassen können. Ne? Also das ist wirklich eben auf dem Niveau
so viel
der
Kram dann oder so.
Nö, gar nicht, mal ganz normal. Okay. Ja, also ich meine, in Belgien solltest du auch denken, die können gute Fritten, aber das war jetzt wirklich kein Highlight. Ne? Das hättest du echt klicken können. Ja. Aber eine gute Portion Pommes, irgendwie sowas richtig gut, finde ich schon genial. Ne? Also wenn das lecker ist, auch gerade die Holländer oder Belgier, die machen ja auch mit guten Dips und so. Das ist schon, finde ich, gut.
Okay.
Ja, aber so grundsätzlich Junkfood muss ich nicht unbedingt haben.
Du so?
Ich meide das heute eigentlich auch. Früher war ich da etwas entspannter mit, aber das passiert mir mit Alkohol am ehesten nur noch, dass irgendwie so...
Das wollte ich überhaupt auch noch fragen. Siehst du? Nämlich, weißt du, ihr sagt ja beide jetzt so Spitzensachen und dann so trinkst du dann so ein, keine Ahnung, Trolliger Cola oder was?
Das ist natürlich die Horror... Nee. Ich meine...
Die Currywurst hinterher.
Die Currywurst oder den Burger. Dann du fährst halt irgendwie mit so einer Truppe von der Deutschen Weinelf nach Hause mitten in der Nacht und dann heißt irgendwie, wir biegen zu McDonald's ab.
Ja.
Yippie-yay, brauche ich beim besten Willen nicht, aber dann hockst du da dabei und dann ist am Ende natürlich auch was. Und das ist aber unnötig ohne Ende. Ne? Also insofern sage ich, eigentlich passiert mir das privat eher selten, dass ich da irgendwie in Berührung komme.
Okay, ihr seid beide vorbildlich.
Meistens.
Aber wenn du jetzt einen Wein trinkst, inspiriert er dich tatsächlich zum Kochen, für ein Gericht?
Ja, klar.
Müsste das nicht eh mehr gemacht werden, dass man mal nach Weinen kocht?
Finde ich persönlich super spannend, aber in der Realität macht man es natürlich selten. Mhm. Aber ich habe schon ganz oft mit Sommeliers darüber gesprochen, weil es einfach viele Weine gibt, die geben einfach so viel Potenzial her, die geben so viel vor. Und als Koch bist du ja immer auf der Suche nach guten Kombinationen. Und in den Wein stecken manchmal Kombinationen, auf die würdest du eigentlich so als Koch gar nicht unbedingt kommen. Ne? Und das ist echt interessant, weil da kann man wirklich auch was, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, kann man wirklich was auch dabei lernen. Ne?
Mhm. Und der jetzt so?
Also für mich wäre da eine gebeizte Forelle ziemlich cool. Und jetzt fangen wir gerade an, in die Kürbiszeit zu gehen. So ein bisschen gepickelter Kürbis, ein bisschen gepickelter Rettich. Und was wir gerne machen, wir kochen aus den ganzen Kürbisabschnitten, die entsaften wir. Mhm. Und den Saft kochen wir ganz langsam auf, dass im Grunde die Stärke sich absetzt, dass man das abfiltrieren kann. Und daraus ziehen wir eine Vinaigrette. Und die hat natürlich auch so das passt sehr gut zu diesen Schiefernoten, die der Wein hat. Ne? Mhm. Und dann machen wir ein bisschen Kürbiskernöl da rein.
Das kriegt schon Hunger, das ist
Und dann unbedingt ein bisschen Forellenkaviar auch. Dann hast du die Salzigkeit, die Jodigkeit. Das geht gut zusammen. Ja. Mhm.
Die Salzigkeit, das kann ich mir jetzt gut vorstellen. Mhm. Also, ja. Jetzt hast du schon gesagt, das finde ich ganz interessant, weil du hast direkt gesagt Fisch und du hast gesagt Gemüse. Ne? Was sind ja so deine? Sind das so deine?
Ja. Also wenn ich mich festlegen müsste, Fisch oder Fleisch, dann würde ich schon sagen, wirklich Fisch. Mhm. Und wenn ich mich entscheiden müsste überhaupt, dann würde ich auch mit Gemüse gut klarkommen. Ne? Und das geht auch mit Wein gut. Also kannst mit Gemüse auch hervorragend mit Wein kochen. Aber gewisse Dinge, so, da brauchst du einfach Fisch oder Fleisch.
Also wir hatten ja den Sebastian da, ne? Der Borthäuser. Der hat ein ganz interessantes Buch geschrieben, Wein und Gemüse. Mhm, diesmal habe ich es auch richtig rumgesagt. Habe ich nämlich gerügt. Und der hat gesagt, und das stimmt natürlich auch, dass meistens ja so der Fisch oder das Fleisch so der Star auf dem Teller ist. Ne? Gemüse weniger. Richtig. Nur bei dir ist das anders. Du hast ja ein richtiges Gemüsemenü.
Also das haben wir über viele Jahre gemacht. Also ich habe es einfach in Fauna und Flora geteilt, weil es irgendwo ja so logisch ist. Ne? Einmal die Tierwelt und einmal die Pflanzenwelt. Und die Pflanzenwelt war bei uns eben vegetarisch, wobei nicht vegan. Das eine oder andere schon vegan, aber ich bin halt jedermann, der auch gerne mit Butter kocht. Also gerade wenn du so ein konfiertes Gemüse machst, in Butter konfiert, das ist einfach großartig. Und es schmeckt einfach nicht so lecker, wenn du ein Öl nimmst. Ne? Mhm. Aber ich bin da auch nicht so dogmatisch. Aber vegan geht natürlich auch. Aber da finde ich, musst du auf vieles verzichten. Aber es kommt heutzutage, es kommen viele Produkte, die natürlich dabei helfen. Ne? Es gibt mittlerweile eine relativ interessante pflanzliche Sahne oder solche Sachen. Also wir kochen in Papereien im Bootshaus mittlerweile viele Grundzubereitung mit Gemüse auch einfach vegan, weil wir einfach dann safe sind, wenn wir einfach vegane Kombinationen brauchen. Ne? Mhm. Und wir kochen auch sowieso laktosefrei, wenn überhaupt. Ne?
Vielleicht sagen wir jetzt auch mal allen, wo du zu finden bist und wo man deine Wunderwerke auf dem Teller essen kann, nämlich im
Bootshaus, in Papereien, in Bingen.
Ja.
Und ich habe ja viele Jahre lang wirklich ausschließlich Gourmet-Küche gemacht und als ich aus dem Rheingau dann eben, als klar war, dass wir auf der Burg dann eben Schluss machen, dann war ja die Überlegung, wie geht's weiter und dass ich jetzt auf der anderen Rheinseite lande, hätte ich gar nicht gedacht, das war ein totaler Zufall.
Schöner in Hessen.
Ja, ja. Aber ich kenne den Jan Bolland schon seit so vielen Jahren und als der gehört hat, dass ich im Rheingau aufhöre, hat er gesagt, komm, lass uns mal reden und wir haben uns das Papereien angeschaut. Standen auf der Baustelle und ich musste nicht lange überlegen. Das Konzept hat mir so gut gefallen, dass ich gesagt habe, komm, lass uns das machen. Wir kochen zwar ohne Sterne und ohne viel Shishi, aber wir kochen dennoch sehr gut und ambitioniert. Und das ist, glaube ich, sehr zukunftsweisend auch, weil für die Gäste bei uns ist es, sie bekommen mehr, als sie erwarten im Restaurant. Du musst dich aber nicht 5 Stunden an die Tafel setzen und den ganzen Abend dafür planen. Ne?
Das wurde auch gleich in der FAZ direkt im ersten Jahr richtig abgefeiert. Ne?
Also, ja, ja. Also Jürgen Dolase kam direkt in der Eröffnungsphase und hat mal sich quer durch die Karte gefuttert und fand das großartig. Ne? Und weil es eben auch sehr entspannt ist. Ne? Und wir haben abends 2 Seating, einmal um 18 Uhr und einmal um 20 Uhr. Und das heißt, das Zeitfenster ist ohnehin nicht so groß und wir machen dann 3 Gänge und wer Lust hat, kann auch 4 Gänge machen oder auch mal 5 Gänge, wenn er flott ist. Mhm. Aber es ist halt...
Schnell ist das ja. Schön.
Ja. Aber es ist eben auch entspannt, auch wenn du Kinder dabei hast. Mhm.
Ja.
Und das ist ja oft das Problem, Gourmet-Restaurant und Kinder und Papereien ist einfach, du kommst an und du bist gleich im Urlaubsmodus und das führen wir im Restaurant eben auch fort.
Das ist eigentlich das dort auch besonders, ne? Der Blick und die Lage, oder? Das ist schon ein toller Platz. Das ist so wie Kurzurlaub,
ja,
oder,
wenn man reingeht. Ja, es ist total lässig. Und wir haben ja damals aufgemacht nach dem ersten Lockdown. Und wir hatten ja nur 3 Monate Eröffnungsphase, weil danach ging es in den großen Lockdown. Aber es war genau das, was die Leute wollten nach dem ersten Lockdown. Die wollten einfach Urlaub in Deutschland, ein paar Tage, einfach rauskommen, mal wieder unter Leute, mal wieder ein bisschen das bisschen genießen und ja, einfach die Seele baumeln lassen.
Und es ist halt da am Rhein auch unheimlich schön. Ne? Du hast den wunderschönen Blick in den Rheingau, ich gebe es offen zu. wirklich toll, der Rödelsheimer Berg gegenüber. Der Blick ins Mittelrheintal, das ist schon großartig. Das ist schon auch atmosphärisch toll. Dann, wenn dann die Sonne untergeht und von Westen ist noch ein bisschen Wind oben auf der Terrasse irre. Ganz oben, ja. Das ist
wirklich schön.
Super schön, ja. Mhm. Auf jeden Fall.
Also ich war noch nicht da, aber ich jetzt, also jetzt spätestens jetzt mache ich Termine. Das ist ja wohl immer klar.
Unbedingt.
Jetzt habe ich von dir mal so ein Interview gelesen, da hast du gesagt, Sterneküche ist aber schon auch so ein kleines Suchtding, ne? Das kann man nicht mehr aufhören. So, jetzt fehlt dir das?
Nee. Tatsächlich nicht. Also es gibt ganz seltene Momente, wo ich mal denke, naja, der Aufwand und dieses auf die Spitze treiben, das macht schon Spaß. Ich habe oft darüber nachgedacht, als ich mein Kochbuch geschrieben habe, und habe gedacht, naja, also das war schon echt cool, das Gericht oder das Gericht. Aber vieles machen wir auch in Papereien, aber eben ein bisschen einfacher, ein bisschen runtergebrochen, dass es mehrheitsfähig ist und dass es auch machbar ist. Ne? Wir sind ja auch nicht mit endlos vielen Köchen in der Küche. Wir sind zwischen 4 und 6 Köchen im Service.
Das heißt, vom Verständnis her, diese wahnsinnigen Details, wo dann mit der Pinzette und die... Und
du, so. Mit der Pinzette arbeiten wir trotzdem hier und da einfach, weil es einfach sinnvoll ist. Mhm. Und wenn du einfach gewohnt bist, mit der Pinzette zu arbeiten, dann bist du manchmal auch schneller als mit den Fingern und eben präziser. Mhm. Aber wir machen jetzt nicht irgendwo 1000 Elemente, die sich vielleicht gegenseitig im Weg stehen und wir machen keine verkopfte Küche. Wir machen im Grunde einen Teller, die auch jeder versteht und wo jeder Spaß dran hat, die aber trotzdem einen hohen Anspruch haben.
Also eigentlich ist es Sterneküche, die keine sein will.
Ja, wenn du so bist, ja.
Also mögen wir am liebsten.
Wir wollen ja auch nicht unbedingt einen Stern haben, weil ich glaube, das wird uns ein bisschen im Weg stehen, auch mit den Gästen. Und das, ne, sobald du denkst, du gehst in ein Sternerestaurant, dann ist es für manche Leute einfach, fühlt sich das nicht mehr so richtig an. Ne?
Also wenn du denkst, kommt ein Tester rein, dann machst du gleich mal eine Nummer schlechter.
Nee, das gar nicht mal. Wir machen es aber wirklich so, wie wir es für alle machen. Okay. Ne? Und das haben wir aber immer schon gemacht. Ne? Ja. Also ich finde, wenn du ein gutes Restaurant machst und du willst irgendwo auf hohem Niveau auch arbeiten, dann muss es für alle gleich gut sein. Ne? Und wenn du einen Tester hast, dann merkst du das ja meistens eh im letzten Moment und da kannst du eh nicht mehr viel machen. Ne? Also von daher, du musst einfach schon auf Sendung sein immer.
Aber ich stelle mir das jetzt total schwer vor, so generell, das ist ja bei deinen Weinen auch so, egal in welcher Küche du stehst, du kannst ja jetzt nicht sagen, ich koche jetzt mal eine Nummer schlechter. Du kannst eigentlich nur sagen, ich mache andere Gerichte, ich mache ein bisschen weniger.
Richtig, du musst dir einfach schon überlegen, ich meine, die Rezepte sind sowieso die gleichen. Weil das ist das, womit ich immer gearbeitet habe. Ne? Mhm. Und meine Soßen koche ich so, wie ich sie auch früher gekocht habe. Also es ist eigentlich kein Unterschied. Mhm. Aber du überlegst dir natürlich auch, muss der und der Handgriff noch sein oder kannst du es ein bisschen einfacher machen? Mhm. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich auch ein Team, das ist super motiviert und die haben auch Bock drauf. Ne? Mhm. Und wir haben teilweise auch Gerichte, wo du denkst, ja, das wäre eigentlich locker ein Sternwert. Ne? Mhm. Und auch vom Aufwand ist es, aber du musst dich logistisch einfach auch gut aufstellen, um das dann für die Personenzahlen auch gut hinzukriegen. Ne? Ja. Wenn wir wissen, wir haben 2 Seatings für 70 Personen, dann haben wir einfach schon viele Handgriffe auch fertig, wenn die Gäste dann kommen, ne? Dass es dann wirklich auch flott geht.
Mhm. Jetzt, wenn ich so mal die Gerichte durchgelesen habe, liest sich alles eigentlich so ein bisschen wie so eine Produktbeschreibung. Kann das sein?
Ja,
also
schlicht.
Ne?
Ja.
Also das Denken kommt vom Produkt.
Also ich bin kein großer Fan von blumigen Speisekarten, wo du sagst, hier Steinbutt auch nicht neben. Das fand ich schon immer nicht so gut. Ne? Okay. Also bei mir stehen die Produkte drauf.
Ja. Und ich habe jetzt hier Forelle, Sesamknusper, Wasabi, Kichererbsen.
Genau. Und das hast du auch im Teller. Aber eben auch für den Kichererbsen hast du eben auch verschiedene Varianten. Ne? Du hast gekochte Kichererbsen, du hast knusprig gebackene Kichererbsen, du hast ein bisschen Hummus dabei. Also es war ja schon immer auch ein Thema in meiner Küche, dass ich, wenn ich ein Produkt habe, dass ich das Produkt nicht nur einmal auf dem Teller habe, sondern vielleicht zwei, drei, viermal. Ne? Und das macht es ja irgendwo auch spannend, ne? Weil das macht die Bandbreite auch beim Geschmack größer.
Also Food-Podcast ist wirklich hart, ne?
Ich habe jetzt nur gesessen. Ich bin froh, dass du wenigstens nach den Keksen greifst hier. Ja, genau. So, der Nils widersteht noch. Die hat meine Mama gebacken mit Liebe.
Du, immerhin. Ich habe da schon auch Lust zu, gar keine Frage.
So wird man dann gezwungen.
Nein, alles gut. Ich esse was total gerne.
Gießt mal euren Wein aus?
Ja, ausgeben.
Nee. Ja, kannst du ruhig machen. Ich habe meinen ausgegeben.
Du musst den mal fahren.
Genau.
Ich muss noch fahren, ich muss noch arbeiten.
Ja, okay. Wir geben Gas. Wenn jetzt die Winzer, die streben ja immer nach dem perfekten Lesegut. Und so wie ich das zumindest verstanden habe, Philipp, geht es ja erst beim Cuvée machen wirklich darum, die Aromen zu komponieren, ne? Oder also, in Komposition
der Aromen denkst. Wenn du jetzt in diesem ganzheitlichen Denken, wie du einen Wein kreierst, in Anführungszeichen, dann ist das Cuvettieren natürlich unheimlich spannend, weil du dann sehr viel gestalterisch tun kannst. Der wesentliche Punkt ist aber für uns als, ich sag mal im Allgemeinen, als Herkunftswinzer, die Terroir transportieren möchten, die den Weinberg in die Flasche bringen wollen, dass das einfach so, wie es gewachsen ist, irgendwie der Versuch, das eins zu eins am Ende so in die Flasche zu bringen, ohne zu viel Einfluss zu nehmen in der Idee, ach, da braucht man noch ein bisschen so und da kann man noch ein bisschen so, sondern das soll eigentlich so original wie möglich in die Flasche kommen, auch wenn das in manchem Jahr dann vielleicht von den Dimensionen her irgendwo auch mal ein Zahn fehlt in der Krone, weil halt das Jahr eben vielleicht die Säure etwas weicher hat entstehen lassen oder aber mal der Ausschlag etwas höher ist. Ja. Und das gehört aber dann auch für einen Herkunftswein dazu, weil es gehört auch immer der Jahrgang dazu. Und das ist ja das Tolle in unseren Breitengraden, dass wir letztendlich einfach so eine starke Prägung des Jahrgangs auch zusätzlich zum Thema Herkunft, Weinberg, Klima, Boden und natürlich der Winzereinfluss haben. Und klar ist dann natürlich diese Feinjustierung im Keller vor der Abfüllung, nehme ich jetzt Fass 12 und 13 zusammen oder nehme ich nur die Hälfte vom Fass 13, das beeinflusst das nochmal ein bisschen. Aber wir haben nicht diese Möglichkeit des freien Spiels, dass wir die ganze Welt der Aromen mehr oder minder zur Auswahl haben, um uns Gedanken zu machen, wie gestalten wir das. Das ist also, glaube ich, ein entscheidender Unterschied, dass wir es so nehmen, wie es kommt und dann eigentlich versuchen, genauso in die Flasche zu kriegen. Wobei ich glaube, dass das auch in der Küche teilweise so ist. Ne? Dass du, wenn du sagst, okay, du hast jetzt, was weiß ich sage jetzt mal Moselzander und der schmeckt halt wie ein Moselzander schmeckt und dann ist es auch gut so und soll dann auch nicht irgendwie verbastelt werden.
Nee, also ich finde, der Produkt Geschmack, das ist eigentlich das Wesentliche. Das muss auch rüberkommen. Ne? Und das sollte man auch wirklich da stehen lassen. Das heißt, wenn du das letztendlich mit der Soße einfasst, dann muss die Soße das auch mittragen, aber nicht dominieren. Ne? Mhm. Aber so beim Soße kochen ist es wahrscheinlich auch so ähnlich, wie wenn man sich überlegt, wie stellt man letztendlich ein Cuvée zusammen. Ne? Weil du hast ja auch eine gewisse Richtung, ne, wie du die haben willst. Wenn ich jetzt meine Soße koche, ich habe natürlich alles rezeptiert, damit das auch für meine Kollegen nachvollziehbar ist. Aber letztendlich so diese Erfahrung, geschmacklich da hinzukommen, wo du hin willst, weil du hast ja auch manchmal einen Fond, der kräftiger ist, du hast manchmal Zutaten, die sich verändern, aber trotzdem hast du natürlich ein geschmackliches Ziel vor Augen und das kannst du auch immer erreichen. Ne? Da weißt du ganz genau, was du einfach machen musst, um das auf den Kurs zu bringen.
Ne? Das ist letztendlich das, was dann am Ende auch Winzer und Köche miteinander verbindet, dass es ganz viel auch aus dem Bauch raus, aus der Intuition raus entsteht. Ne? Also das Momentum, wo du sagst, ich mach's jetzt einfach so, ohne dass du da eine wissenschaftliche Abhandlung darüber hast, warum du das jetzt so machst.
Und das ist auch der Unterschied im Übrigen, warum ihr auch alle Rezepte freigeben könnt, sowohl du, wie du den Wein machst, als auch du, wie du kochst. Weil diesmal schmeckt vielleicht der Sellerie intensiver und du musst an was anderem so ein bisschen schrauben. Und ich würde es dann halt so machen, wie es im Rezept steht. Und würde dann auch nicht so einen guten Wein machen, selbst wenn da genau drin steht, wie du es genau machst, weißt du?
Und wenn du ein Rezept an 10 Köche gibst, dann hast du 10 verschiedene Ergebnisse.
Bestimmt, das ist auch klar, ist bei dem Wein auch so. Ne?
So, apropos Wein, das was nicht vergessen. Ne?
Ja.
Wir sind jetzt im Jahr 2015, ein tolles Weinjahr, weil schon eine frühe Traubenreife da war, aber dann ein August mit sehr kalten Nächten und auch der September mit sehr kühlen Nächten und trotzdem sonnige Tage und die Säure wurde so bewahrt. Mhm. Das ist letztendlich, die Säure trägt natürlich den Wein auch, wenn sie dann reif ist. Wir haben in 2015 eine hohe Fruchtreife. Das merkt man im Wein noch an, aber wir haben trotzdem auch eine sehr präsente Säure, die aber weinig ist, die reif ist, also nichts Aggressives, sondern was einfach trägt. Mhm. Das ist jetzt so, sage ich mal, im 6., 7. Jahr fangen diese Weine an, jetzt ihre Größe zu zeigen. Das sind Langläufer, die besten 2015er, die werden 20, 25 Jahre lang Spaß machen. Mhm. Und ich dachte, nachdem wir ja zart gestartet sind im Steinreich, gehen wir beim Brunnenhäuschen jetzt quasi so schon mal in die nächste Stufe. Wir bleiben in dieser Finessen-Kategorie, wo letztendlich diese Feinheit, die klaren Aromen, die Frische, so ein bisschen so auch so fast so wie Quellwasser am Gaumen irgendwie, aber natürlich schon auch so ein bisschen, in dem Fall ist es der Kalkstein, der hier natürlich die Mineralien trägt. Und du hast natürlich bei uns in Rheinhessen auch immer saftige gelbe Fruchtaromen im Wein drin. Ne? Und das ist, glaube ich, so für den zweiten Wein am Abend eigentlich so eine wunderschöne Steigerung aus dieser Feinheit der Mosel kommend, dann in die bisschen etwas kräftigeren, aber dennoch sehr, sehr kristallinen Geschmacksthemen, die am Rhein eben so wachsen.
Wohl dem, der sowas im Keller hat, gell?
Fein.
Schön aufgehoben hat.
Und zur Lage Brunnenhäuschen vielleicht noch zwei Sätze. Das Brunnenhäuschen ist die Nachbarlage vom Moorstein in Westhofen. Wir sind ja so inneres Rheintal, 7 Kilometer vom Rhein selbst entfernt, aber bei uns sind so die ersten Hügel, sage ich mal. Und hier geht es dann so bis auf 200, 240 Höhenmeter hoch. Und die ersten Weinberge liegen eher so bei 120 Höhenmeter. Und das ist schon ein Unterschied, das reift später. Dadurch erhält es auch die Frische etwas länger. Das Brunnenhäuschen hat knallrot gefärbte Erde. Das ist also ein sogenannter Terra Rossa-Boden. Da ist sehr viel Eisenoxid im Boden. Und dieses Eisenoxid schafft nach meiner Interpretation im Wein immer so ein bisschen ein cremiges Mundgefühl. Mhm. Und das ist das, was du hast. Auf der einen Seite hast du dieses karge, pure, kalkige. Und auf der anderen Seite hat der Wein aber auch was sehr versöhnlich, cremiges, was so im gesamten Geschmacksbild begleitet. Und nach meiner persönlichen Interpretation liegt das tatsächlich an diesem Eisen im Boden.
Mhm. Schöne Säure noch, ne?
Mega. Schön frisch. Großartig.
Auch. Toller Wein.
Aber auch die Cremigkeit finde ich faszinierend.
Sprachlosigkeit macht sich da breit.
Mega gut, aber das ist genau das, was ich gerne trinke. Das ist einfach faszinierend.
Was erwartest du denn von einem guten Wein? Was ist denn für dich ein guter Wein?
Ich glaube, das ist wie mit einem guten Essen, das muss in Erinnerung haften bleiben.
Mhm. Ah, das ist eine gute Definition, ne?
Ja. Mhm. Man trinkt ja schon viel Wein im Laufe seines Lebens, ne? Aber ich glaube, es sind immer so bestimmte Momente und das hat auch natürlich mit der Kombination auch zu tun, wenn man was man dazu gegessen hat, wo man sagt, das bleibt irgendwie zack in Erinnerung, ne?
Mhm. Wenn es so ein Match ist, ne? Wenn du beides parallel, das sind für mich so die großartigsten Momente. Du hast einen Wein mit einem Gang und du sagst, boah.
Das ist ja auch das.
Dass es sich gegenseitig noch so ein bisschen kickt, ne?
Ja, also gerade so Thema Weinbegleitung. Wir haben immer versucht, wirklich einen perfekten Matchpartner zu finden für das Essen, dass man irgendwo sagt, das gehört einfach zusammen, ne? Und das versteht auch jeder Gast sofort. Mhm. Und das war eigentlich immer das, was auch mega Spaß gemacht hat. Und mich hat halt nicht nur die Küche interessiert, sondern mich hat auch der Wein dazu interessiert. Und das war auch immer so ein Anstacheln zwischen Küche und Service, da irgendwo das hinzukriegen, ne? Wo man sagt, da muss noch irgendwie, nee, das ist es noch nicht, da müssen wir noch irgendwo. Ne? Und natürlich brauchst du auch Dinge, die vielleicht nicht so offensichtlich sind oder die man vielleicht auch nicht so kennt. Das ist ja auch noch das Nächste. Ne? Du musst aber eine gute Mischung finden, ne? Zwischen Dingen, die richtig gut sind und die man vielleicht auch kennt, wo man weiß, das hat eine Wertigkeit und zwischen Dingen vielleicht, die eben keiner so auf dem Schirm hat, die aber zu einem Gericht perfekt passen. Ne?
Was würde dir denn hierzu einfallen?
Also hierzu würde ich sagen, also ich würde am liebsten Krustentee dazu machen. Und zwar, es gibt ein Gericht, was ich gerne im Sommer mache, das ist die rote Garnele. Und die ist in Kombination mit so einem lauwarmen griechischen Salat. Das heißt, wir haben frische Ochsenherztomate, wir haben so diese kleinen Reisnudeln, die man aus Griechenland auch so kennt, ein bisschen tomatisiert, mit ein bisschen Oregano dabei, ein bisschen Pulpo, ein bisschen gebratene Calamaretti und dann eben eine rote Garnele. Und dann nehme ich ganz gern diese Gambero Rosso aus Sizilien und die eben nur gewürzt, ein bisschen geräuchertes Olivenöl, das Ganze schön temperiert und dann mit dem Bunsenbrenner kurz abgeflammt, sodass die Garnele wirklich noch roh bleibt, außen ein bisschen knusprig, also so ein bisschen Rostraum kriegt, aber eben diese cremige Textur und diese cremige Textur da mit dem Wein zusammen, das finde ich großartig. Cool. Und dazu gibt es einen Sud aus Gemüse, also so einen Calderada-Sud, wo du Zwiebeln nimmst, Tomaten nimmst, viel Paprika, Koriander und eben die Köpfe von den Garnelen, das Ganze langsam über Stunden einkochst. Wobei die Garnelen machen wir erst ganz zum Schluss dazu, weil wenn die lange kochen, dann gibt es so ein penetrantes Aroma und es soll ja frisch bleiben. Und dann eben den Sud dazu und ein bisschen gepickelte Gurke, ein bisschen Schafsjoghurt und das finde ich super.
Das ist jetzt Wahnsinn,
das ist wirklich Wahnsinn. Ja. Nummer für sich.
Also müssen jetzt reservieren, wir müssen vorab reservieren. Wir kriegen nie wieder einen Platz in diesem Restaurant nach dieser Sendung.
Wie ist das, Nils? Diese Komplexität des Themas ist ja was wo ich mir denke, boah, so viele verschiedene Möglichkeiten aus der natürlichen Produktwelt eben. Bist du immer noch auf der Suche nach immer wieder neuen Themen oder sagst du, hey, das ist so ein großes Portfolio, aus dem ich spielen kann, ich muss jetzt nicht nochmal irgendwie irgendeine exotische Pflanze oder sonst irgendwas neu ins Spiel reinnehmen?
Also eigentlich muss ich nicht, eigentlich hast du schon recht, weil ich habe einen ganz guten kulinarischen Kosmos, aus dem kann ich schöpfen und damit komme ich auch klar. Aber auf der anderen Seite steht natürlich die permanente Neugier auch. Ne? Das hört ja nicht auf. Man ist auf Reisen immer wieder mal, man lernt neue Produkte kennen und ich habe ein paar sehr ambitionierte Gemüsehändler, sondern eben Gärtner, die eben auch wieder tolle Sachen anbauen und so wächst das immer wieder um ein paar Produkte auch hinaus und wird wieder größer. Und das ist auch spannend. Ne? Aber auf der anderen Seite hast du natürlich auch den Wandel der Jahreszeiten und du hast jedes Jahr wieder verlässliche Partner in den und den Seasons, wo du einfach sagst, ach Mensch, jetzt das und die Haferwurzel, die jetzt wieder kommt. Und das ist ja auch spannend, aber spannend ist eben auch, wenn es immer wieder ein paar neue Möglichkeiten gibt.
Du hast ja letztes Jahr, glaube ich, ein Kochbuch veröffentlicht, Flora.
Ja, genau.
Das sind ja bestimmt auch ein paar neue Rezepte drin, sicher?
Eigentlich sind die Rezepte drin, die letzten Jahre Leerbach und die 3 Jahre Rheingau.
Okay.
Ja, aber eben die vegetarischen Rezepte, die Gemüserezepte.
Die FAZ hat so schön geschrieben darüber, das fand ich echt mega, nach dem Motto, für den ambitionierten Hobbykoch, der alles ausprobieren kann und will und weil es auch so viele tolle Kombinationsmöglichkeiten gibt. Aber sie fänden es auch deswegen so toll, weil es ohne diesen ganzen Bohai um den Sternekoch auskommt. So habe ich gedacht, okay, bist du jemand, der nicht so gerne im Rampenlicht steht?
Kommt drauf an. Also ich stehe schon auch gerne mal im Rampenlicht, aber ich bin sicher keine Rampensau.
Okay.
Also dieses Kochbuch habe ich geschrieben, weil es um das Thema Gemüse geht. Ne? Mhm. Und das ist eigentlich wie so ein Werkskatalog, eben die letzten 3 Jahre Leerbach und die 3 Jahre Rheingau. Mhm. Das ist es. Und da gehört meine Person jetzt gar nicht so da rein. Also okay. Es gibt natürlich die Vorgeschichte, die ich erkläre, warum Gemüse, wie bin ich drauf gekommen und was hat mich dazu inspiriert und was hat mich angetrieben.
Mist, das hätte ich dich jetzt gern gefragt.
Aber kannst du auch dennoch natürlich tun. Aber es gibt tatsächlich ein einziges Foto von mir in dem Buch und damit ist es abgehakt, weil darum geht es letztendlich noch.
Ne? Aber es sind ja deine Rezepte. Das ist ja dein...
Ja,
du hast dich gerne erkocht.
Ja, aber mich kennt ja auch jeder. Das musst du ja nicht immer wieder neu aufwärmen. Also natürlich gehört es ein Stück weit dazu, aber da geht es um die Gerichte.
Also du bist bescheiden?
Auch.
Okay, das ist doch sehr sympathisch, oder?
Absolut, ja.
So, aber dann frage ich jetzt mal, wie kommst du denn zum Thema Gemüse? So, hat deine Oma so einen Gemüsegarten gehabt? Oder?
Nee, meine Oma nicht, aber mein Vater.
Aha.
Mein Vater ist Landarzt gewesen. Aha. Und für den war der Garten im Grunde sein Hobby und einfach die Zeit, die er eben privat verbracht hat, ne, und sein Ausgleich. Und ich bin mit diesem Thema groß geworden. Wir haben... Also damals in meiner Kindheit, es gab keine gescheiten Tomaten. Es gab diese ganzen Holland-Tomaten zum Beispiel. Es gab, in kurzer Zeit im Jahr gab es die kanarischen Tomaten, die viel besser waren als alles andere. Ne? Und wir haben dann wirklich die Tomaten, die Kerne rausgepickt und haben die getrocknet und haben sie dann wieder ausgesät und haben eben die Setzlinge behütet und haben die dann irgendwann auch ausgepflanzt ins Gewächshaus und haben wirklich dann gute Tomaten gehabt. Ne? Mhm. Und ich finde, dieser Weg vom Samenkorn zur Pflanze und dann wieder zum Samenkorn, das finde ich total faszinierend. Das ist etwas, was heute kaum noch Kinder kennen. Ne? Und ich meine, wir machen das zu Hause auch und die Kinder haben da auch Spaß dran. Mhm. Und ich finde das auch wichtig, das weiterzugeben, weil eigentlich ist es genau das, was viele große Saatgutkonzerne eben nicht mehr wollen, dass das eben passiert. Ne? Mhm. Weil die hätten am liebsten Patente auf den ganzen Kram und alles schmeckt gleich und alles ist Einheitsbrei und dagegen muss man sich wehren. Also es sind so viele tolle Gemüsesorten auch schon unter den Tisch gefallen, die gibt es nicht mehr. Und das, was wir haben, das sollten wir uns erhalten. Und ich meine, in den Zeiten mit Klimaerwärmung und allem, was gerade passiert, ist das umso wichtiger.
Ja, finde ich auch.
Super.
Ja. Jetzt möchte ich aber dazu noch mal eins sagen, ne, weil es klingt ja so ein bisschen so, ein Kochbuch mit Gemüse. Ne, also tut mir leid, dass ich jetzt, aber ne, ich habe gedacht, oh ja, Kochbuch mit Gemüse, also das ist bestimmt easy, ne? Mitnichten, aber das sind ja so, also ich habe ein Rezept gefunden, das sind 5 DIN A4 Seiten zu einem Dessert. Puh, das ist schwarze Kirsche mit Mais, Porzellanerschokolade und Fichtennadel. 5 DIN A4 Seiten zubereitet.
Aber es ist wirklich ein sehr geiles Jahr.
Okay, ich werde es mal ausprobieren. Ich habe schon gedacht,
mal. Aber ganz ehrlich, das würde ich auch zu Hause nicht kochen.
Okay.
Also das wäre für mich auch so mal eben daheim. Aber es gibt natürlich Leute, die machen das und die haben da auch total Spaß dran. Für die ist das am Wochenende eben auch der
Kontemplativ,
Ausgleich.
Kontemplativ, ne? So, ja.
Aber zum Thema zu Hause nicht kochen, ich meine, wir beide haben ja so eine kleine Expedition mal gehabt Richtung Malaysia.
Ah, okay.
Das war spannend.
Der Nils hat gekocht und von uns gab es die Weine dazu. Das war auch, glaube ich, eine Challenge für ihn, weil er ist natürlich auf zwar eine große Brigade von einem großen Hotel, auch irgendwie alles cool, aber natürlich trotzdem eigentlich wirklich in the middle of nowhere, nicht mit den Standards dessen, was jetzt eine Hochküche in Europa eben kann.
Und vor allen Dingen auch nicht mit den Vorbereitungen. Ne? Du hast ja eigentlich nichts.
Okay.
Ich habe dann erst so ganz vorsichtig wie ist es? Funktioniert es da? Und er hat gemerkt, also du hast einen Mitarbeiter aus deiner Küche dabei. Und der Rest musste quasi dann eben von vor Ort stattfinden. Mhm. Und die waren alle mega aufgeregt und fanden das spannend ohne Ende. Yeah. Aber die sind halt auch da im Rudel, im Kreis gelaufen, wie eine aufgescheuchte Herde. Und, ich glaube, das war einfach auch so ein bisschen auf der einen Seite Dompteur sein von der großen Truppe, die jetzt helfen sollen, meine Ideen umzusetzen. Ja, ja. Dann natürlich wahrscheinlich auch das Thema Produkte.
Riesenthema, ja. Also gewisse Dinge, die wir sowieso nicht irgendwie vor Ort kriegen konnten, aber eben zeigen wollten, die haben wir dann halt so ein bisschen vorab rausgeschmuggelt. Also wir haben, als du deine Weine runtergeschickt hast, haben wir eine Kiste Wein mitgeschmuggelt. Da war Holundersirup drin, Holunderessig, ein paar eingelegte Holunderkapern. Sowas kriegst du vor Ort natürlich nicht, ne? Aber das ist wohlbehalten angekommen, da waren wir schon mal total zufrieden.
Okay.
Dann habe ich noch ein Postpaket mit ein paar Gewürzen und Zeugs hinterher geschickt. Und zum Schluss haben wir dann noch irgendwie ein paar Soßen, die einfach vorbereitet waren, die einfach arbeitsintensiv waren, in den Koffer gesteckt. Und dann haben wir es auch wirklich eigentlich so mehr oder weniger auf die Minute nachher auch geschafft. Ne?
Aber also das dann im Koffer ist ja auch nicht so, ohne das zu transportieren, wenn die dich rausfischen. Ne? Die denken, wunder, was können, du da rein tust, wunder, was du reinspuckst.
Dann wäre es ein bisschen knapper geworden. Ja. Aber so war es wirklich toll. Ne? Und du hast natürlich vor Ort dann eben wir haben eine gute Kommunikation mit dem Küchenchef gehabt, wir haben die Rezepte geschickt, wir haben Bilder geschickt. Das war alles wirklich sehr gut vorbereitet. Aber du hast natürlich auch nicht immer die Mitarbeiter, die du dann unbedingt gerne hättest. Ne? Also du merkst dann aber auch hier, der funktioniert. Und dann,
den schicke ich mal ganz weit weg was
und dann genau. Und dann kriegst du es auch hin. Ne? Ja. Die Patisserie hat gut mit funktioniert.
Vor allem, wenn 10 Jungs um mich rumstehen, alle Chef Nils, oh.
Da musst du echt Ruhe bewahren. Also zwischendurch gibt es immer wieder Momente, oh Gott, wo hast du dich drauf eingelassen?
Aber, das mache ich.
Ja. Aber irgendwann war es dann gut und dann hast du es dann zeitlich.
Es war sensationell. Also es waren 2 Abende und wir haben beide Abende dann das Glück gehabt, Eva und ich, dass wir dann eben mitessen durften und weil wir ja während dem Menü auch die Weine dann vorstellen durften. Und ich habe dann einen Abend vegetarisch genossen und einen Abend die Variante mit Fisch und Fleisch und Weltklasse. Einfach Weltklasse. Und das waren schon ein paar Personen. Das war gar nicht so klein. Mhm. Also ich weiß nicht mehr, wie viele es waren, aber wahrscheinlich schon.
Aber wir hatten um die 30, 35 hatten wir pro Tag.
Du hast das Gefühl gehabt, wow, dass das hier so möglich ist. Und natürlich in tropischer Atmosphäre. Es war früh dunkel und es war ganz warm. Und dann diese feine Küche, dieses Elegante, dieses Leichte. Das Schlimmste am Menü waren eigentlich die Weine, weil besoffen wirst du trotzdem. Aber das Essen hat dich einfach eigentlich nur beschwingt. Ja? Und ja. Das ist, für mich ist das sowieso so ein Thema. Ich meine, ich habe ja durch meinen Job auch viel mit Wein und Dein und so zu tun. Manchmal macht mich das fertig. Mhm. Und eine Küche, die es schafft, dass du nach dem Essen immer noch frisch bist, dich wohlfühlst, nicht platt bist. Und,
das Ganze.
Das ist was unheimlich wertvoll ist. Und ich glaube, da stehst du, glaube ich, für. Ne? Dafür genau schon, diese, ja. für diese Bekömmlichkeit, für dieses, dass der Körper damit nicht brutal überfordert ist, sondern das eigentlich eher sogar teilweise förderlich ist.
Aber ich habe da selber auch meine Erfahrung gehabt. Ne? Ich bin auch in Frankreich essen gewesen, habe auch gedacht, also ich bin auch so jemand, der so ein bisschen allergisch auf Milchprodukte manchmal reagiert in Menge. Und wenn du dann wirklich Sahnesoße auf Sahnesoße hast, das macht dich kaputt einfach. Ja. Ne? Und ich meine, damit tust du keinem Gast einen Gefallen. Ne?
Wird nur müde am Tisch.
Ja, du wirst müde und dann kommt noch das Dessert hinterher und es gibt dir teilweise auch den Rest.
Ja.
Und wenn du 8 Gänge hast, dann musst du aber trotzdem meiner Meinung nach irgendwo das Gefühl haben, du bist gut gesättigt, aber du bist fit, du kannst aufstehen, du kannst am nächsten Morgen auch noch wieder mit Wonne frühstücken. Und ich finde, das muss es schon sein. Ne?
Ja.
Also wenn du dann so kaputt bist, dass du dir kaum schlafen kannst, das darf nicht passieren.
Wenn ihr jetzt sowas zusammen macht, zum Beispiel, das waren ja deine Weine, das war dein Essen, stimmt ihr euch dann ab vorher? Also guckst du, welche Weine das sind? Stimmst du dein Essen dazu ab?
Wir hatten das schon tatsächlich uns ausgetauscht. Und es war schon so, dass alle wollten Nils Henkel haben. Und es ist letztendlich, reihe ich mich dann da ein.
Okay.
Also jetzt ist so, dass er sein Essen, deshalb seine Idee des Menüs verändert hat. Aber wir haben uns schon ausgetauscht, wie muss ich das verstehen? Und passt da eher das oder passt da eher das? Und
du musst dir natürlich Gedanken machen, was kannst du am anderen Ende der Welt umsetzen von deinen Gerichten, was kannst du für Gerichte machen, um deinen Stil zu zeigen, aber trotzdem mit den Produkten vor Ort eben zu arbeiten. Mhm. Und das war ja schon auch eine Überlegung. Und das musste erstmal eigentlich als erstes eingetütet werden. Und als Winzer bist du eigentlich dann ja flexibel, aus dem Portfolio das Richtige da auszusuchen. Ne?
Aber da hast du schon mal geschwitzt, oder? Jetzt mal ehrlich, das ist schon so ein...
Das war schon eine Herausforderung, ja. Aber es war total cool. Ne? Es hat echt viel Spaß gemacht. Und ich hatte auch einen tollen Mitarbeiter dabei, der wirklich auch da mitgemacht hat. Und das war wirklich eine gute Challenge.
Ich meine, wenn man immer auf dem Niveau arbeitet, so ein bisschen eine Challenge zwischendurch braucht man auch mal.
Sonst ja, absolut. Man ja absolut, ja. Ha? Immer wenn du außer Haus kochst, ist es immer irgendwie, du hast immer ein paar unwegbare Momente. Und von daher, aber das ist wirklich sehr gut gelaufen.
Jetzt sagt man ja immer, der Sommelier kümmert sich um die flüssige Speisebegleitung, sage ich jetzt mal. Ne? Ist das jetzt für dich, wenn da jetzt so ein Gast eine Cola zu deinem Essen bestellt oder so ein Mezzo-Mix oder so, drehst du da durch? Reißt du dem dann den Teller weg und sagst, so geht das aber nicht?
Ach, letztendlich, der Gast ist letztendlich König. Wenn er das unbedingt haben will, dann ja, okay, aber ich schüttel da innerlich den Kopf, da geht so viel einfach an dem verloren. Aber wenn er es unbedingt so haben will, dann soll er es eben machen. Ne? Ja. Aber Kopfschütteln tue ich schon, ja.
Gibt es denn für dich so eine Grenze, wozu man deinen Wein trinken darf? Ich meine, du weißt ja nicht, wozu die Leute deinen Wein trinken. Ich rede noch ein bisschen länger, hast gerade einen Mund voll.
Naja, deswegen. Also, ich sag mal so, nehmen wir Fastfood mit Ketchup, Mayonnaise und Co., wo dann jede Menge Zucker auch mit einer Rolle spielt, funktioniert halt einfach nicht. Es ist auch die Frage, wo ist da der Mehrwert? Dann ist mir es lieber, dass die Leute was essen und danach sollen sie was trinken. Mhm. Oder umgekehrt.
Ja.
Es gibt dann so eine gewisse Grenze, wo man sagt, okay, hey, macht das jetzt Sinn? Also ich bin ja vom Grundsatz her bin ich jemand, der sagt, ich habe kein Problem damit, wenn der Wein nicht zum Essen passt. Trotzdem, wenn ich den Wein ausrübe, dass ich den dann trotzdem trinke. Ich achte dann halt drauf, dass ich zwischendrin an meinem Wasserglas genippt habe und so ein bisschen das voneinander trenne.
Mhm.
Und ich verlange nicht, dass ich bei einem Restaurant-Erlebnis immer dieses perfekte Match habe, sondern es kann durchaus sein, dass ich sage, boah, ich habe Lust, das zu essen und ich habe Lust, das zu trinken und das ist jetzt nicht unbedingt die perfekte Kombi. Mhm. Dann muss ich nur selbst akzeptieren, das auch irgendwie umzusetzen am Tisch und nicht dann irgendwie zu verlangen, dass es trotzdem irgendwie geht. Das heißt, also es kommt bei mir schon mal vor, dass ich weiß, eigentlich bräuchte ich jetzt Rot, aber ich trinke Weiß weiter, weil ich Weiß trinken will. Mhm. Und dann versuche ich es aber eben entsprechend für mich so zu organisieren.
Ja.
Und natürlich ist es so, dass dieses Matching schon auch was Großartiges ist, vielleicht mit das Großartigste, wenn es wirklich gut funktioniert, aber halt auch ein Stück langweilig sein kann. Im richtig guten Restaurant klar, Weinbegleitung machen wir, aber wir bestellen uns dann vielleicht unsere Zusatzflaschen noch, wo wir sagen, ja, auf die haben wir Bock. Ja. Ja. Also, ja. Dazu ist ja das Thema Wein mir zu wichtig. Also ich habe dann zu sehr meine eigenen Vorstellungen, als dass ich das dann völlig aufgeben möchte. Und wenn ich eine Weinkarte lese, dann entdecke ich Dinge und sage, und genau das will ich heute Abend. Mhm. Dann gucke ich in die Menükarte und stelle fest,
wird schwierig.
Schwierig. Und dann neige ich dazu zu sagen, okay, machen wir trotzdem.
Ja. Ja. Und warum auch nicht?
Ja.
Also, ne? Ich meine, wenn man Bock auf beides hat und die Kombination vielleicht nicht perfekt ist, aber letztendlich erlaubt es, was gefällt. Ne?
Ja.
Und warum zu viel keine Rotwein trinken? Ne? Also es gibt Gerichte, da passt es ganz hervorragend. Ne? Und zu vielen Fleischgerichten passen auch hervorragend gute Weißweine. Also da muss man auch nicht irgendwie in diesem alten Denkmuster verharren.
So, und das Stichwort nehme ich direkt auf, weil wir haben den dritten Wein und wir gehen ja in unserem Essen weiter. Wir sind weiß, aber wir sind jetzt schon in einer Gewichtsklasse, die ein bisschen intensiver wird.
Ja.
Wir haben vom Weingut Rebholz aus der Südpfalz Chardonnay R aus 2017. Ja. Der Hansjörg, der heute, man darf sagen Senior, ohne dass es böse gemeint ist, der Hansjörg ist einer der Großmeister in Sachen weiße Burgundersorten in der Südpfalz, hat das über Jahrzehnte fast entwickelt. Und die zwei Jungs, der Hans und der Valentin, sind natürlich da nochmal so jetzt progressiv auch ein bisschen an stilistische Veränderung dran. Und das ist ein super tolles Matching zusammen. 2017 ist, glaube ich, noch so ziemlich original Hanswerk-Handschrift. 18, 19 verändern sich so ein bisschen, werden so ein bisschen französischer, glaube ich, im Stil. Der Hans hat zum Beispiel auch bei Comte Lafort zwei Herbste mittlerweile gearbeitet im Burgund. Und da merkst du schon so ein bisschen zart den Einfluss. Aber am Ende geht es darum, du hast hier großartigen Boden, du hast eine großartige Lage und du hast jemanden, der das einfach in Perfektion so stilsicher umsetzt und so puristisch und klar. Und dennoch, klar, hier kommen also ein bisschen die intensiveren Aromen, das Geröstete, so ein bisschen zerlassene Butter. Da kommt da spielt natürlich das Barriquefass, das Toasting vom Holz ein bisschen eine Rolle. Mhm. Aber trotzdem mit einer wahnsinnigen Frische. Wir haben einen Wein aus 2017, das heißt also jetzt auch schon im fünften Jahr. Und eigentlich jetzt ein wunderbarer Trinkwein. Also mein, der schreit aber fast nach Essen, ne? Also,
ja, absolut. Ja. Da gibt es auch noch ein Erlebnis, das kann ich gerade erzählen.
Schon.
Mega.
Was würdest du jetzt dazu essen?
Da würde ich, glaube ich, dazu essen gebratenen Zander, Kalbskopf. Steinpilze.
Steinpilz so geil. Das ist,
und dazu eine richtig gute Kalbsfilet.
Mhm.
Also dunkle Soße, ne? Weil das verträgt das. Da gibt es ein schönes Erlebnis. Das hatte ich vor vielen Jahren im Ernus Bistro in Frankfurt. Valerie Matisse, die kenne ich ganz gut. Der war Zuschef im Falkenhof in Coesfeld. Den habe ich damals dort abgelöst. Und ich war einen Abend in Ernus Bistro und Valerie hat ein, was war denn das? Ich glaube, es war ein Saint-Pierre. Auch mit Steinpilzen, mit Speck. Auch mit der dunklen Soße, das war mega. Und Erik hat einen Condrieu aufgemacht und den dekantiert dazu. Das war so ein perfect match. Also das war für mich immer so eine Referenzklasse von einem Gericht und einem Wein. Das haftet in Erinnerung, das bleibt einfach. Ne? Das finde ich einfach großartig. Und das ist ein Wein, der in die gleiche Richtung geht, finde ich. Wo man wirklich sagen kann, da kann man richtig deftig rangehen. Ne? Oder vielleicht noch so ein paar Kalbskopfgraupen dazu. Also richtig, aber schön.
Was ich geil finde, ist, dass du sagst, du hast da diesen Wein gehabt und du hast da das dazu gegessen und jetzt trinkst du den Wein und es ruft direkt dieser Aromen eigentlich wieder wach. Ne?
Ich habe
so direkt gedacht, oh ja.
Ich habe auch vorhin schon dran gedacht, einfach als es darum ging, was für Erlebnisse das so auch prägen kann, die in Erinnerung bleiben. Ne? Das ist auch so ein Wein, da passt das echt gut.
Was hättest du dazu jetzt gegessen?
Im Notfall nix.
Das ist dann auch immer meine Variante.
Nee, also ich sag mal so, wir hatten jetzt gerade einfach nur Nudeln mit Steinpilzen. Gerade vorgestern Abend. Ohne, dass da Fleisch bei war.
Geht auch perfekt.
Ja, wunderbar.
Geht super.
Wobei so ein bisschen, er hat eben Speck gesagt. Und
ja,
dieses Speck und das,
klar,
was ich hier rieche, das passt gut.
Das passt schon gut.
Das passt schon sehr gut.
Weil Kalbskopf noch ein bisschen besser passen würde, glaube ich.
Habe ich jetzt ein bisschen Angst.
Das ist total lecker.
Okay.
Ist richtig gut.
Deine Stationen, du kommst ja eigentlich aus Norddeutschland, ne?
Ja.
So, und dann hast du nach Ostsee, wie schön.
Und dann hast du nach ein paar Stationen in Hamburg, hast du bei Dieter Müller im Schlosshotel in Lehrbach angefangen. Als zweiter Sous-Chef.
Genau.
Dann erster Sous-Chef. Dann gleichberechtigter Partner.
Ja.
Das ist ja schon was, was ganz besonders ist, oder? Weil das hinzukriegen, also welcher Sternekoch nimmt einen anderen Koch als, respektiert den so, dass man da gleichberechtigt, das ist schon.
Das muss halt auch gut passen, ne?
Ja.
Also das muss ein bisschen länger aussehen. Also ich habe in meiner Ausbildung habe ich ein Kochbuch von Dieter Müller bekommen und das hat mich so fasziniert, dass ich einmal gesagt habe, da musst du irgendwann hin. Mhm. Und ich habe das irgendwann tatsächlich auch wahr gemacht. Bin 97 eingestiegen, habe dann noch eine kleine Pause gemacht, habe einen Küchenmeister gemacht und als ich dann zurückkam als erster Sous-Chef, da hat er mir eigentlich das erste Mal angedeutet, dass er das toll finden würde, wenn ich so in Richtung Nachfolger mal in seine Fußstapfen treten würde. Ne? Ich meine, das war halt noch ein langer Weg bis dahin.
Was waren das für Gefühle? Schon geil, oder?
Das war schon ein Ritterschlag natürlich. Ja. Ne? Aber da muss natürlich auch viel passen. Da muss zu einem das kulinarische Verständnis auch passen, dass man da wirklich zusammenpasst. Aber eben auch die Menschlichkeit und auch so auch vom Typ her. Man muss wirklich auch ja, da gut zusammen sein. Ne? Und man muss sich aufeinander verlassen können. Und er konnte sich immer auf mich verlassen, aber ich konnte auch mal sagen, ich bin auch mal weg und er war da. Und das war einfach ein wirklich gutes Miteinander. Ne?
War es denn sogar so, dass der Name vom Restaurant sich das aber auch geändert hat dann? Ne? Irgendwie.
Naja, der hat sich irgendwann geändert, als Dieter Müller dann ausgeschieden ist. Ne? Das war aber eine Sache, die letztendlich vom Eigentümer dann auch entschieden worden ist. Ne? Dass man da in Richtung Zukunft geht und dass man da auch die Änderungen letztendlich dann auch macht. Ne? Schlussendlich so als gleichberechtigter Küchenchef da mitzuarbeiten, das war schon auch großartig. Aber natürlich habe ich auch den Drang gehabt. Ne? Aber ich wollte natürlich auch irgendwo weiter. Ich habe auch meine eigenen Ideen gehabt und ich wollte mich auch selbst verwirklichen. Und das ist natürlich auch nicht immer so einfach, wenn man jemanden vor sich hat, der so eine Lichtgestalt ist. Ne? Mhm. Da bleibt natürlich doch immer einiges auf der Strecke. Ne? Und habe ich auch mal Ambitionen gehabt, was anderes zu machen und wollte dann gehen. Und dann ist es mir aber doch schwer gefallen, weil einfach diese menschliche Bindung auch sehr stark war. Mhm. Ne? Aber in dem Zug bin ich dann eben auch als gleichberechtigter Küchenchef dann habe ich das dann weitergemacht. Ne? Ja. Weil er auch gesagt hat, er muss mir irgendwo auch den Raum geben, den ich auch brauche. Ne?
Mhm.
Ja.
Jetzt habt ihr damals 3 Sterne erkocht. Mhm. Ich sag jetzt mal ihr. Mhm. Ihr zusammen. Oder ne, darf man das so sagen? Oder?
Ja, das kann man schon so sagen. So. Wobei es ist so oder so immer eine Teamleistung. Ja. Es ist ja nie einer alleine.
Und ihr habt das ja über Jahre gehabt.
Ja.
Und dann kommt irgendwann der Anruf oder die Info, dass einer weg ist.
Ja, wir haben letztendlich, als ich das übernommen habe, 2008 haben wir den Sterner gehalten. Das war für uns da damals schon eine Sensation eigentlich. Ne? Aber da war Dieter Müller ja auch immer noch dabei.
Mhm.
Als das Restaurant noch umgebaut worden ist und ich auch den Stil ein bisschen geändert habe von der Küche. Ich habe dann damals meine Gemüseküche mit integriert und habe schon auch ein paar Dinge geändert. Da ging der Sterner in dem Jahr dann aber auch verloren. Mhm. Ne? Und das ist natürlich, ja, ist natürlich dramatisch. Ne? Also es war keine schöne Erfahrung.
Ja, das glaube ich.
Aber es ist natürlich auch, wenn man seine eigenen Ideen weiter verwirklicht, ja, vielleicht war es notwendig. Ne?
Manchmal muss man ja auch erstmal, also ich meine, wenn du neue Ideen hast, ändert sich ja auch erstmal die Linie vom Restaurant ein bisschen. Mhm. Aber es ist natürlich trotzdem, glaube ich, dann erstmal schwer zu verstehen, dass einem dann einfach ein Stern weggenommen wird. Also, oder?
Generell, wenn man jetzt mal über dieses Bewertungsthema redet, Küche ist nochmal eine ganz eigene Welt und nochmal vielleicht ein bisschen anders, aber auch im Wein haben wir ja auch das Thema, es gibt diese vielen Weinführer und diese
hier ja eigentlich, wenn ich schon
Weinpäpste und wie auch immer.
Hast du immer 5 Trauben, und ist dann eine weg ist.
Ja, am Ende ist es ja wirklich so, dass dieses Bewerten an sich ja schon ein schwieriges Thema ist. Mhm. Und dann geht es ja doch auch sehr subjektiv in der ganzen Thematik zu. Nach meinem Verständnis, was ich so aus dem, diese Michelin-Sterne, sind dann nochmal ein Sonderthema, weil dann so angeblich ein paar objektive Themen eine Rolle spielen, die aber im Detail vielleicht dann doch nicht immer wirklich objektiv eine Rolle spielen. Also das ist schon so speziell.
Und
auch bei den Weinführern ist es so, dass man vielleicht manchmal gibt es Auf- und Abwertungen, die vielleicht eher darauf abzielen, öffentlichkeitswirksam zu sein, als dass es jetzt im Inhalt wirklich mit der Güte des Weinguts zu tun hat, sondern das ist letztendlich eine Frage des Geschmacks, eine Frage der Stilrichtung. Und am Ende geht es auch ein bisschen immer darum, wie bleibt auch so eine Produktion irgendwie interessant. Mhm. Ich glaube, Gott sei Dank leben wir heute in einer Welt, die deutlich bunter geworden ist, die das nicht mehr so als das alleinige Entscheidungskriterium in der Hochküche und auch beim Feinwein hat. Nichtsdestotrotz ist es natürlich auch so, dass überall da, wo ambitioniert gearbeitet wird, man auch diejenigen braucht, die das anerkennen und loben und weitertragen. Sonst funktioniert es ja nicht. Also das ist so ein Spiel. Ja? Und deshalb geht es mir so, ich habe wahnsinnige Hochachtung vor den Leuten, die jetzt im Weinbereich als Weinjournalisten unheimlich viele Weine jedes Jahr verkosten und versuchen, das irgendwie zu transportieren und zu vermitteln, was da gut ist oder was, worum es geht. Das ist schon auch harte Arbeit, das ist intensiv. Ich denke, es ist auch so, genauso, wenn ich jetzt Restaurant verkoste, bin ich wahrscheinlich auch, das ist schon ein Job, der nicht ganz ohne ist, ja. Weil das manchmal dann nicht der reine Genuss ist, sondern einfach dann auch eine Pflicht ist, das zu machen. Deshalb muss man das hoch anerkennen. Auf der anderen Seite darf man es vielleicht nicht immer au detail als die ausschlaggebendste letzte Instanz sehen, sondern man muss einfach sagen, okay, die Welt ist bunt. Jeder muss sich so ein bisschen das Stück greifen, wo er sich schon noch zu Hause findet.
Ich sehe das ganz genau wie du. Ich glaube nur, dass es, und darauf wollte ich hinaus, dass das jetzt zum Beispiel auch für dich, du bist es einfach gewohnt, du hast immer 5 Trauben oder 5, ich weiß nicht, was man da kriegt, ne? So in diesen, stell dir mal vor, nächstes Jahr ist es dann nur 4 Trauben. Auch wenn wir das alles besprechen und das alles wissen, was wir hier gerade sagen,
ja, springst du doch in den Dreieck. Ist doch logisch, dass das ein Nackenschlag ist. Ja. Das ist überhaupt keine Frage.
Und auch wenn man, da könnte ich jetzt 100-mal zu dir sagen, das musst du doch nicht ernst nehmen, das ist doch, der Wein ist doch immer noch, also weißt du so, aber das setzt einem doch zu, da kann man gar nichts.
Ja, also klar. Ohne Frage ist es so, dass wir alle, die in diesen Jobs arbeiten, wo so bewertet wird oder wo man so bewertet wird in irgendwelchen Rankings, wie auch immer, wir alle haben natürlich trotzdem ein Auge auch da drauf. Und wenn man kritisiert wird, dann ist es was man sich generell zu Herzen nimmt. Und ich glaube auch, wenn man gut ist, ist man jemand, der tendenziell sich auch sowieso oft selbst hinterfragt. Ne? Also es ist also
die permanent eigentlich
auch. Ja, also die wenigsten sind dann solche Maschinen, die sagen, hey, ich bin der Größte und bei mir ist es halt einfach so. Die gibt es auch interessanterweise. Ja, also die gibt es tatsächlich. Die gibt es halt auch. Die haben keinerlei Selbstzweifel und die sind auch Maschinen irgendwie. Ja. Aber ganz viele sind, glaube ich, in diesen Kreativjobs irgendwo auch schon sensibel und erarbeiten sich ihre Qualität durch dieses immer wieder Hinterfragen und immer wieder nochmal und Detailverliebtheit.
Jetzt stelle ich mir das gerade in so einer Küche, ne? Wenn du jetzt sowas, deswegen, ich will da nicht drauf rumreiten, aber irgendwie interessiert es mich halt, wenn sowas passiert. Ist denn das Klientel, das kommt für 3 Sterne, ein anderes als für 2 Sterne? Also hat das wirkliche Auswirkungen oder hat es nur emotionale Auswirkungen jetzt?
Also es gibt natürlich auch die typischen 3-Sterne-Esser, ne? Die gibt es natürlich schon, die auch weltweit unterwegs sind. Grundsätzlich hast du sicherlich in so einer Situation ein paar Gäste, die dann absagen und sagen, naja, ich wollte eigentlich 3 Sterne essen. Weißt du, die Welt dreht sich trotzdem weiter. Yeah. Ne? Also das, was natürlich wirklich wichtig ist, dass man irgendwie auch ein Team hat und jeder leidet natürlich darunter und man muss irgendwo schon schauen, dass man alle irgendwie wieder auf Reihe kriegt. Ne?
Weil man darf ja nicht vergessen, es sind ja noch 2 Sterne da. Es gibt andere Menschen, die das niemals erreichen. Ne? Das muss man ja auch mal,
absolut, wir reden ja hier. Absolut. Aber trotzdem geht natürlich auch für dich so ein bisschen die Welt unter.
Du
kriegst du den Anruf und denkst, okay. Das ist schon, das macht viel mit einem. Ne?
Und dann musst du in die Küche und direkt wieder.
Ja, ja, klar. Ja, und musst du dann in dem Moment nichts anmerken lassen. Also, das ist keine schöne Empfindung. Ne? Und das brauche ich auch letztendlich vielleicht nur einmal im Leben. Ne? Das ist, braucht man eigentlich nicht.
Nee.
Ja, aber auf der anderen Seite ist das Leben so und man kann auch vielleicht nicht immer 100% geben, auch wenn man das möchte. Und wenn man mal irgendwo einen schwachen Tag hat, dann ist man auf einmal im Visier und kriegt das vielleicht auch nicht optimal über die Bühne. Und bei uns war das eben so und wir haben eben diesen Stern verloren. Aber man wächst auch mit solchen Erlebnissen und es geht ja nicht nur immer steil bergauf, es geht auch mal wieder ein bisschen runter. Ja, das ist vielleicht nicht immer angenehm, aber das ist ja auch eine Entwicklung, ne? Und daran wächst man ja auch.
Ja, auf jeden Fall. Ja, hast du so ein Trostessen oder sowas?
Ein Trostessen?
Sowas, was in der Familie immer gekocht wird, wenn...
Ach, was heißt ein Trostessen?
Ein Wohlfühlessen?
Wohlfühlessen, ja, logisch. Das ist gerade, wenn es draußen Bindfäden regnet im Herbst oder so, das ist ein schönes geschmortes Kalbsbäckchen mit Kartoffelstampf und ein paar geschmorten Karotten, sowas in der Richtung. Ne? Das ist großartig. Ne? Also es gibt ja so Tage, und wir haben immer Kalbsbäckchen eingefroren. Also okay.
Immer, wenn wir, für einen Notfall, immer, wenn was Schlimmes passiert. In,
ja, also okay. wenn bei uns der Vorrat zu Hause ausgeht, dann produzieren wir im Laden ein paar mit und dann wird der Vorrat wieder aufgefüllt. Und dann gibt es manchmal so diese Tage, wo man denkt, heute ist Kalbsbäckchenwetter. Yes.
Wie ist denn das bei dir, Philipp? Gibt es auch so Tage, wo man so eine, oder gibt es sowas, dass man dann besonderen Wein trinkt, um so, also wenn man echt so einen miesen Tag hat?
Für mich ist es oft so, dass ich versuche, am Abend dann irgendwie versöhnlich rauszukommen. Und dann ist es zu Hause am Tisch mit Eva, mit den Kindern und ein gemeinsames Essen und eine gute Flasche Wein dazu, kann viel, was am Tag war, wieder irgendwie in Relation bringen. Mhm. Ja, das ist einfach so. Und für mich ist es auch wirklich so, dass ich dann auch zur Ruhe komme, dass ich dann auch so wieder anfange, mich auch zu entspannen. Und das tut dann schon auch gut. Ich habe noch in Erinnerung, als die Kinder kleiner waren, war das halt so wahnsinnig schwierig, weil du kommst ja, du hast diesen Moment nicht. Du musst dich um die Kinder kümmern. Ja? Ja. Jeder hat noch irgendwie seine Themen. Und bis dann die mal endlich im Bett waren und so weiter. Und erst dann kam dieser Moment. Ja. Das fand ich in der Zeit immer ein bisschen schwierig, weil gleichzeitig ist es so, dass natürlich das Thema Kinder, auch wenn sie größer sind und natürlich auch als klein waren, an sich schon dir hilft, auch so manches wieder einen Haken dran zu machen. Und manchmal ist die Welt einfach halt auch so kacke, dass gar nichts hilft. Und dann ist es halt so.
Dann ist es
halt
so.
Also ich meine, da hilft auch kein Alkohol.
Und
also
keine Kalbsbäckchen.
Also ich komme nicht auf, also wenn ich, also mit schlechter Laune eine besondere Flasche Wein aufmachen, das mache ich dann nicht.
Das bringt dich auch nicht weiter.
Also das macht keinen Sinn. Mhm. Also ganz ehrlich.
Aber ganz ehrlich, wenn die Kinder im Bett liegen und eingeschlafen sind, man geht nochmal rum irgendwie, also das ist für mich immer besonders, weil das ist irgendwo das, was zählt. Ne? Das ist wichtiger als der Job, das ist wichtiger als alles andere.
Ja, absolut.
Das ist schon gut.
Absolut, das ist so.
Bringst du deinen Kindern auch das Kochen bei?
Oh ja, manchmal schon, wenn sie Bock drauf haben. Ja. Also gut, sie sind oftmals auch mit anderen Dingen beschäftigt, aber neulich, was haben wir denn neulich gehabt? Die hatten Lust auf Bifteki Spezial.
Oh,
kennt ihr das?
Nee, was ist Spezial?
Bifteki ist ja griechisch, ne? So ein Hackfleisch, eigentlich so eine Hackfleischboulette, ne? Und Spezial ist eben mit Schafskäse gefüllt.
Ach so, ich dachte, die sind immer mit Schafskäse gefüllt. Ach so, okay.
Also ich kenne das als
Bifteki Spezial. Ist nur Spezial.
Fragen.
Ich habe das irgendwann mal zu Hause gemacht, weil ich habe in Hamburg, als ich in meiner Hamburger Zeit da in Altona war, da gab es einen Griechen um die Ecke, da habe ich das immer gegessen. Das war großartig. Mhm. Ne? Und ich habe das irgendwann mal für die Kinder gemacht und die fanden das super. Also haben wir es dann mal festgehalten, wie wir es gekocht haben. Und die Nele, unsere Älteste, wollte helfen. Die ist jetzt 10. Und die hat wunderbar, die hat das alles nebenher gemacht. Ich habe einfach nur ein Auge drauf gehabt und habe gesagt, wie sie es machen soll. Perfekt.
Super.
Also die haben schon auch Lust zwischendurch.
Ja.
Aber eben nicht immer.
Also kein Druck. Kein Druck vom Papa.
Nein, überhaupt nicht. Ne?
Okay. Das sind ja Kinder.
Na, aber wenn sie kommt und sagt, sie will helfen, dann kann sie
schön.
Das natürlich auch. Ne?
Das ist schön, wenn man es weitergeben kann, oder?
Genau.
Ja.
Ich bin schon sicher, dass sie beide auch da Spaß dran haben. Ne?
Palim, palim. Der nächste
Mal. Palim, palim, palim.
Passend zum Bifteki.
Dann müssen wir mit denen austrennen jetzt wahrscheinlich.
Ja, oder ausgießen.
Ja.
So, also wir sind beim Hauptgang angekommen. Es wird rot.
Oha.
Und ich habe da ein besonderes Schätzchen mitgebracht. Der hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Weil ich finde ja, wenn man gut essen geht, darf es durchaus auch ein bisschen reifer sein. Und eine spannende Geschichte hat in dem Sinne aus Ihringen, aus Baden, vom Weingut Dr. Heger, der Häusleboden, als großes Gewächs. Der Joachim Heger ist so ein, ich sag mal, ja, fast väterlicher Freund irgendwie. Ist ein Wahnsinnstyp, du kennst ihn ja sicherlich auch gut. Einer der humorvollsten Winzer, die ich überhaupt kenne, der immer noch den einen oder anderen Joke rauszieht, wo du denkst, eigentlich ist schon fertig. wirklich sensationell. Und Ende der ersten Dekade der 2000er gab es dann im Weingut nochmal viel Veränderungen. Dann wurden die Lagen nochmal neu feinjustiert, nochmal kleiner definiert, Häusleboden eben als große Lage im Winklerberg für den Pinot Noir. Man hat dann auch an der Stilistik gearbeitet. Wir sind heute jetzt natürlich schon wieder 10-12 Jahre weiter. Das heißt, die Stilistik hat sich schon wieder verändert. Wir sind heute jetzt in der Phase, dass eben halt auch die nächste Generation mit dem Weingut ist. Und gleichzeitig ist der Wein dementsprechend dann auch so ein bisschen eine Ankündigung, weil der Joachim und die Rebecca, die Tochter, Die werden, denke ich, demnächst auch hier zu Gast sein.
Genau, freuen wir uns schon drauf.
Schön. Yeah. Ein Greif der Pinot Noir kann was ganz Großartiges sein, der letztendlich ja doch auf der einen Seite Feinheit, Eleganz trägt, der aber auch noch die Frucht, die im Pinot einfach grundsätzlich da ist, halt sehr deutlich da hat. Und ich finde jetzt, der Wein ist 11, 12 Jahre alt und steht wie eine Eins im Glas. Schreit nach was Gutem zu essen, würde ich sagen.
Da ist der Nietzsche gleich wieder gefordert.
Boah, tolle Nase. Ja, die Kalbsbäckchen würden gehen, aber das hätte nicht gerecht.
Aber wenn du jetzt zu Hause Kalbsbäckchen machen würdest und hättest noch so eine Flasche, würdest du das bestimmt, oder?
Ja, das würde schon gut gehen. Aber ich würde, glaube ich, tatsächlich mit Reh hier angehen. Also Reh wäre perfekt.
Reh ist auch schön.
Da gibt es ein Gericht, was ich vor Jahren mal gemacht habe. Das war Reh mit Lauchpüree, da haben wir eine kräftige Lorbeerblüte dazu gemacht, mit ein bisschen Säure, ein bisschen Rotweinessig abgeschmeckt und eben viel Lorbeer, aber eben nicht getrockneter Lorbeer, sondern frischer Lorbeer. Das bringt immer so eine ganz eigene Charakteristik. Dann haben wir gedämpften Lauch dazu gemacht, ein Lauchpüree, Mousseron-Pilze. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, das sind so kleine, die sind so fingernagelgroß und haben ein ganz kräftiges Aroma, so ein bisschen. Die heißen, in Deutschland heißen die Nelkenschwindlinge. Und die haben eben auch so ein ganz würziges Aroma, ganz großartig. Und dann eingelegte Preiselbeeren. Und ein bisschen frischen, ein bisschen Gundermann haben wir
dabei. Preiselbeeren sind gerade da natürlich, das ist mega. Das hat auch ein bisschen die Säure da noch, die es aufnimmt und die Süße. Und
Gundermann haben wir dabei gehabt. Das ist auch so ein Kraut, das findest du eigentlich überall im Garten. Hat so rundliche, gezackte Blätter und schmeckt sehr, also richtig pilzig. Ne? Also wenn ich zu Hause Rasen mähe und ich habe Gundermann irgendwie unterm Rasenmäher, dann hast du so eine richtige Aromawolke. Ne? Das ist ganz toll. Aber das wird gut passen.
Muss ich mal ein bisschen aufpassen beim
Rasenmähen. Ich habe beim Rasenmähen schon oft unangenehme Gerüche irgendwann gehabt.
Bei Gundermann noch nicht.
Gundermann ist ja nicht untergekommen.
So, Hobbyweintrinker haben ja oft so ein bisschen die Angst, dass man Weine zu lange liegen lassen könnte. Ne? Kannst du mal sowas sagen, so Pinot?
Ja, also ganz im Ernst, es ist natürlich so, dass viel Wein auch kaputt geht, weil er irgendwo lagert, weil er dann oft auch schlecht gelagert ist.
Ja, das ist ein Thema.
Der normale Haushaltskeller, der 7, 8 Grad Celsius Schwankungen im Jahr hat, ist halt einfach nicht gut zum Lagern, langfristig gesehen. Also je höher die Temperaturschwankungen sind, umso schneller reift der Wein. Es ist gar nicht die absolute Temperatur. Also wenn ich konstant bei 16 Grad lagere, ist besser, wie wenn ich im Winter 5 Grad und im Sommer 18 Grad habe. Also das ist letztendlich schon so, dass diese Schwankung dem Wein eher zusetzt, weil es einfach diesen Sauerstoffaustausch in der Flasche quasi dann fördert. Mir persönlich geht es schon auch so, ich habe auch in meinem Privatkeller Dinge, wo ich dann manchmal denke, oh, ja, schade drum, bist ein bisschen zu spät dran, wie auch immer. Aber bei den Sachen, die ich sehr mag, habe ich tendenziell immer noch nach wie vor eher das Problem, dass ich es schneller trinke, als ich es lagern kann. Und insofern geht mir es immer noch so, dass ich die Grundsatzempfehlung ausspreche, man sollte von den Dingen, die man mag, sich lieber ein paar Flaschen mehr kaufen, weil mit guter Lagerung sind das einfach Erlebnisse. Und das ist jetzt so ein Wein, der da in die Kategorie zählt. Das war meine letzte Flasche, by the way. Ich hatte mal 6. Und 2010 ist ein toller Jahrgang, gerade in den südlicheren Gebieten. 2010 war ein bisschen challenging in der Säure. Das war so an der Kante der Reife. Und wenn wir jetzt an den Kaiserschuh gehen, der ja auch viel Wärme hat und der schielst ja rüber ins Elsass und bist schon fast in Frankreich. Und gerade in diesen etwas wärmeren Regionen sind solche kühlen Jahrgänge dann irgendwie durch dieses Delikate und das Säurespiel dann besonders aufregend. Ja. Der Wein könnte jetzt locker noch mal wahrscheinlich 10 Jahre oder so. Er ist immer noch klassisch in seiner Aromatik. Es ist jetzt kein Pinot Noir, der jetzt schon irgendwie dazu neigt, in oxidative Noten zu bekommen. Der spricht von Frucht, dieser Wein, von Frische, von Saftigkeit und ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass großer Wein auch mit Zeit einfach immer nur besser wird. Und man muss es beobachten. Man kann nicht generell sagen, das hält so lang, weil auch die Jahrgänge unterschiedlich sind. Und du musst immer wieder mal checken, wo ist denn der Grad?
Deswegen brauchst du ein paar Flaschen.
Und wenn du einfach sagst, okay, das ist die größte Gefahr, ist, das ist eine Einzelflasche, ich lasse liegen.
So lang.
Ja, dann trinkst du doch lieber dann, wenn du sicher bist, dass es gut ist, als dass du meinst, jetzt den Schatz kann ich nicht bergen, das ist mir jetzt zu heiß. Ich habe so ein paar Flaschen auch im Keller, wo ich auch so, da tanze ich drum rum, streiche drum. Und dann sage ich halt, okay, Weihnachtsflasche. Ja? Also dann halt lieber, lieber ein paar Jahre früher und als Weihnachtsflasche, als dann wirklich es überzogen. Und dann gibt es natürlich Regionen, die können das viel, viel länger. Also gehen wir ins Bordelais. Da ist es halt einfach so, dass du großartigste Erlebnisse auch mit sehr, sehr alten Weinen hast. Du hast andere Regionen, die haben einfach durch die Weintextur nicht die Möglichkeit, dass es so lange läuft. Und das ist einfach alles so ein bisschen learning by doing, glaube ich. Und auch wieder eine Frage der Vorlieben. Es gibt ja auch Leute, die sagen, sie mögen diese Aromen, wenn es wirklich auch so richtig gereift ist, wenn es schon so ins Oxidative geht. Ich gehöre nicht dazu. Ich bin jemand, der eher sagt, ich mag schon, wenn der Wein irgendwie noch so zeigt, ich bin noch da. Ab einem gewissen Alter akzeptiere ich aber auch in Würde gereift und probiere es und trinke es dann auch mit großem Respekt. Also wir haben jetzt aus dem Eikenweingut die Weine von vor dem Zweiten Weltkrieg sind natürlich sehr gereift, irgendwie schon. Auf der anderen Seite leben sie trotzdem noch, weil dann doch immer noch der Funke durchkommt und so ein bisschen, wo du merkst, hey, da ist ja doch noch was und da kommt ja plötzlich so eine getrocknete Aprikose oder irgendwie sowas durch und dann hast du so eine halbe, die Flasche ist nur noch halb voll, die steht eine halbe Stunde auf dem Tisch und du probierst nach und der schmeckt besser als im ersten Moment, als du ihn geöffnet hast und hast gesagt, wow, der krass, kann ja noch. Ja. Ja.
Und das vielleicht aber auch daran, dass es damals ein bisschen kühler noch war, also ein bisschen mehr Säure, die Weine vielleicht insgesamt hatten.
Naja, gut, ich meine, wenn wir jetzt Jahrgang 1921 nehmen zum Beispiel, das war ein Jahr, das vergleichbar ist von Klimadaten mit 1959 und 2003, da war es heiß. Da war es heiß. Weingut Weil im Rheingau ist so ein Beispiel, da gibt es auch einen ganz berühmten 21er, der auch mal verkostet werden durfte, weil sie noch ein paar Flaschen hatten. So, das ist
grandios.
Genial, ja. Also das heißt, also wir brauchen nicht die Angst haben, dass die Klimaerwärmung uns in die Situation bringt, dass die Weine nicht mehr gut reifen. Wir sollten dann eher über die generellen Dinge Sorge haben, die unsere Welt gefährden. Und beim Wein wird es, glaube ich, so schlimm nicht werden. Die anderen Themen sind viel, viel wichtiger. Okay. Also beim Wein sage ich auch, wir Winzer werden schon unsere Lösungen finden. Ja? Also das ist letztendlich sind die Fragen Natur, Pflanzenwelt, Wasser, all das ist Energie, all das sind Themen, die da eine große Rolle spielen. Und natürlich sind wir unmittelbar betroffener als Winzer mit all dem Thema Klimaerwärmung und so weiter. Das ist überhaupt keine Frage. Aber wir sind trotzdem meist in der Lage, noch auch landwirtschaftliche Lösungen zu finden, um die Themen, die uns wichtig sind, zu transportieren. Ich kann natürlich das nicht felsenfest behaupten, dass das in 50 oder 80 Jahren noch genauso ist, wenn sich all das, was wir momentan erleben, potenziert in seiner Geschwindigkeit.
Ja, gut.
Dann gibt es natürlich für uns auch einen Overkill. Mhm. Das ist überhaupt keine Frage. Aber dann haben wir wirklich auch ganz andere Probleme, als uns über Gedanken zu machen, dass die Weine nicht mehr so sind, wie sie mal waren.
Ja, okay. Mhm. Weil im Moment ist ja so, ne, dass zum Beispiel so ein Boden, der schon lange biodynamisch bearbeitet wird, wie zum Beispiel eure, dass ihr zum Beispiel so eine Trockenphase ein bisschen besser wegsteckt als jetzt andere Böden und so. Kann man das so sagen?
Ja, man kann das generell schon so sagen, dass natürlich je aufwendiger und intensiver man sich mit seinen Weinbergen beschäftigt, man größere Chancen hat, durch extreme Klimasituationen durchzukommen. Nichtsdestotrotz, wir sind in einer Zeit heute, wo man auch mal das Pech haben kann, dass ein Jahr der Extreme am sehr stark in die Enge treibt. Ich sag mal, der Sommer 22, der hat sein Übriges getan in ganz Europa, in der ganzen Welt sogar. Also wir hatten Besuch aus dem Piemont vor einigen Wochen schon. Und die haben gesagt, erst sind wir vertrocknet und die Weinberge sind nicht gewachsen. Eigentlich waren nur Kerne und Schale da. Dann kommen dann plötzlich Regenmassen. Das ist schon extrem, das ist kein Spaß, ja. Also, um Gottes Wille. Am Ende brauchst du auch immer ein bisschen Glück. Ja. Also, 2017 hatten wir kurz vor der Ernte einen Hagel, der uns das Leben brutal schwer gemacht hat. Danach hat das Wetter Gott sei Dank versöhnlich uns geholfen, das Wetter irgendwie auch zu retten. Aber dadurch, die Erträge waren halt mini. So hat jedes Jahr irgendwie so seine Themen. Einfach nur der Ordnung halber, weil man nicht drüber weggehen darf, wie schwierig manches ist. Die A im letzten Jahr mit dieser katastrophalen Flutkatastrophe, die letztendlich die Menschen dort vor eine Situation gestellt hat, die unmöglich ist und natürlich auch den Weinbau. Das heißt also, wir müssen uns, und das sagt man, glaube ich, als Winzer schneller als jemand, der vielleicht mit dem Naturthema im Arbeiten nicht so viel zu tun, wir müssen uns umstellen, wir müssen Dinge verändern. Ja? Und zwar rasant, schnell und schlau und nicht allein, sondern
alle.
Alle, ja.
Und
ja,
auch nicht nur mir in Deutschland.
Weltweit
und eigentlich. Es bringt auch nichts, wenn mir die tollen Vortuner sind und keiner macht mit. Mhm. Aber es geht alles auch zu langsam. Es ist schläfrig und da muss was passieren. Dennoch sage ich, die Letzten, die aufgeben werden, sind wir Winzer, sondern wir werden, solange wir die Rahmenbedingungen haben, auch weiter.
Alter, sehr gut. Ich wollte jetzt nochmal zurück, ohne das jetzt schmälern zu wollen, aber ich will nochmal zurück auf den Punkt, wir haben gesagt, der kann lange reifen. Wie betreibt ihr denn euren Keller im Bootshaus jetzt zum Beispiel? Wie befüllst du den? Wie läuft denn das so?
Ja, in erster Linie liegt das in den Händen meiner Restaurantleiterin. Mhm. Und wir haben ja gar nicht die Möglichkeit, so viel einzulagern. Ne? Also wir haben einfach gar nicht so viel Platz. Mhm. Das heißt, wir haben jetzt wenige alte, gereifte Weine, sondern in erster Linie haben wir aktuelle Jahrgänge, die wir dann eben im nächsten Jahr auch austauschen. Ne? Also es ist wirklich viel Durchsatz und du bestellst, du bekommst geliefert und du hast das nach 2 Wochen auch wieder verkauft. Ne?
Okay.
Aber natürlich gibt es auch so ein paar große Gewächse, so ein paar Raritäten, die wir auf einer kleinen Karte haben. Mhm. Für die Leute, die das einfach interessiert, die da Spaß dran haben. Ne? Aber das ist natürlich nicht der Durchschnittsgast, ne, sondern eher so ein paar Ausnahmegäste.
Muss man Gästen immer noch auch erklären, dass was gereift ist, was Gutes ist und nicht das, was noch einfach weg muss?
Nö, das nicht unbedingt.
Okay. Ne? Ja.
Aber du hast natürlich Gäste, die einfach Spaß an gereiften Sachen haben und das eben nachfragen und du hast die Gäste, die mit dem zufrieden sind, was aktuell da ist.
Ja, okay. Ne?
Also das ist, wir sind ja auch kein typisches Gourmet-Restaurant.
Ja.
Ne? Also es ist, wenn wir
jetzt eigentlich schon, haben wir ja jetzt so ein bisschen gehört. Irgendwie schon, ihr sagt's nur nicht.
Ein Stück weit schon, aber es ist natürlich auch nicht so, dass du jetzt irgendwo eine bestimmte Jahrgangstiefe auf der Karte haben musst oder irgendwo eine bestimmte Anzahl an Positionen. Ne? Mhm. Also natürlich könntest du an der Weinkarte noch viel machen, aber das wächst ja auch mit der Zeit und du brauchst ja auch nicht so viel. Also letztendlich muss es zum Essen passen und das haben wir, glaube ich, ganz gut im Griff. Und du musst natürlich die Sachen haben, die auch mehrheitsfähig sind. Ne? Und ein paar Spezialitäten, die eben da sind für die Gäste, die Bock drauf haben.
Mhm. Und damals im Sterne-Restaurant, habt ihr da viel einlagern können? Wie habt ihr das gemacht?
Also da hatten wir schon mehr Möglichkeiten. Mhm. Ne? Also in Leerbach hatten wir, glaube ich, annähernd 1000 Positionen auf der Karte.
Wow.
Und auf der Burg hatten wir 300, 350 Positionen plus nochmal Champagner in einer relativ großen Menge. Aber das bindet natürlich auch viel Kapital. Ne? Das ist natürlich auch nicht so einfach. Ne?
Ja.
Also in Zeiten, wo sowieso auch die ganze Wirtschaftlichkeit auch gar nicht einfach hinzukriegen ist, ist das natürlich Geld, was da im Keller liegt. Ne?
Mhm.
Wobei man da fairerweise sagen muss, dass die Wette bisher immer dann, wenn gut gelagert wurde, bei den hochwertigen Weinen eher gut ausgeht. Im Notfall hast du einfach eine höhere Rendite wie bei allem anderen, was du machst.
Du musst es halt jetzt aber erstmal ausgeben, das Geld ist das Problem.
Aber nichtsdestotrotz, ich verstehe das total. Das ist letztendlich, auch gerade auch wenn du neu startest und du hast so viel investiert, dann ist das nochmal ein Thema für sich. Gleichzeitig ist es so, dass ganz, ganz, ganz viele Leute einfach wunderbar glücklich sind, wenn sie mit dem aktuellen Jahrgang in Anführungszeichen versorgt werden. Wenn da die Auswahl gut ist, dann findest du auch was.
Absolut.
Und dann findest du auch die Kombinationsmöglichkeiten. Ich meine, es ist natürlich aus dieser Wein-Nerd-Sicht, ist es natürlich immer, wenn du so eine Weinkarte hast, wo du in die Tiefe blickst und so, Halleluja, dann ist das tatsächlich auch ein Grund, so, da gehe ich aber wieder hin, so ungefähr. Das ist sowas, was so ein Zusatzaspekt ist. Und gleichzeitig ist es aber auch so, wenn man sagt, jetzt nennen wir uns mal nicht so wichtig, kann man vielleicht auch sagen, so ein Thema spielen wir gar nicht so hoch.
Mhm. Ja.
Also auch das halte ich für durchaus legitim zu sagen. Gerade in einem Konzept, wo ich sage, wir sind bewusst jetzt, wir streben nicht nach Sternen, wir wollen, dass Entspannung ist und wie auch immer. Vielleicht kann man dann auch beim Wein sagen, es ist richtig gut, aber wir müssen nicht das betreiben, was andere machen.
Mhm. Absolut.
Und es gibt ja mittlerweile auch einige Winzer, die auch an gereiften Jahrgängen eine gewisse Auswahl haben,
das
wo
stimmt.
eben nicht alles sofort verkauft ist. Die müssen was zurücklegen, auch gerade für die Gastronomie.
Natürlich perfekt, ne?
Und das ist natürlich auch schön, wenn du einfach das eine oder andere noch kriegst, was ein paar Jahre gereift ist. Ne?
Ja.
Und das macht es für uns natürlich leicht, ne? Weil diese Lagerhaltung ist auch immer schwierig. Das kostet Zeit und eigentlich brauchst du einen Sommelier für sowas. Ne? Den haben wir ja in der Linie gar nicht bei uns im Bootshaus. Ne?
Das heißt, du suchst die ganzen Weine aus, die es gibt?
Nö, mache ich nicht.
Okay.
Also ja klar, und natürlich kannst du alles machen, aber dann kannst du auch irgendwie dein Familienleben begraben. Das will ich ja gar nicht. Ne? Also jeder hat seine Aufgabe bei uns und die Tanja, die Restaurantleiterin, die kümmert sich um die Weine.
Mhm.
Und natürlich spreche ich da manchmal rein oder habe die eine oder andere Idee oder sage, Mensch, denk drüber nach oder das wäre toll. Oder, ne? Manchmal bestelle ich auch einfach irgendwas. Aber das macht ja auch Spaß. Ja. Ne? Also ja. Ich mein, aber ich will den Job ja gar nicht machen. Ne? Das ist ja gar nicht meins. Ne? Okay. Aber interessant ist natürlich schon. Ich also jetzt, im Grunde genommen würde ich viel lieber den Job von Philipp irgendwann mal machen.
Oh, wow. Würdest du auch gerne seinen Job machen?
Ich kann es nicht, das ist das Problem. Ich würde halt einfach sofort scheitern. Dem Nils würde ich zutrauen, dass er da, wenn er mal so einen Moment über die Schulter guckt, anfangen wird, durchaus
Ich finde das total spannend. Ne? Also das ist schon, das würde mich schon mal reizen. Aber
es wäre natürlich witzig, wenn der Winter das mal überlassen würde, ein Jahr. Ne? Das wird der Philipp wahrscheinlich nicht machen. Bei allem Urvertrauen.
Ja, das kriegst du ja in einem Jahr nicht hin. Das ist ja auch ein längerer Prozess. Ja. Ne? Aber es ist natürlich schon irgendwo eine Geschichte, die hochinteressant ist und wo ich denke, ach, das würdest du auch, da hättest du auch Freude dran gehabt. Ne?
Ja.
Aber kannst du auch nur einen Job zur Zeit machen. Wobei, ja, es gibt ja auch ein paar Kandidaten, die beides machen.
Ja
auch.
Aber das ist schwierig. Wenn wir jetzt hier fertig sind, fährst du wieder zurück zum Abendgeschäft. Hm. Das heißt, ich muss mich beeilen, ich weiß. Ja? Also, ja, ja. So, das ist da noch Winter jetzt parallel sein. Ich glaube nicht, dass das geht.
Das ist schwierig. Also wenn du da im Grunde genommen die Voraussetzungen zufällig vor Ort hast, jetzt wie zum Beispiel, wie heißt der hier, Christian Stahl, der teilweise sehr ambitioniert kocht, aber eben auch gute Weine macht, das ist schon interessant.
Boah, jetzt schenkt der Philipp einen Wein ein. Den habe ich mitgebracht. Ja, und das ist eine totale Premiere.
Ich hab,
weil ich hier sonst nie was mitbringe.
Ich hatte ein Konzept gehabt für den Tag und dann kommst du mit deinem Wein um die Ecke und dann dachte ich, naja, das sieht ja gar nicht so uninteressant aus. Also muss ich den auch ausschenken hier.
Hast du
also
den schon mal probiert?
Ich kenne das. Also der Weißwein von Smith Haute Lafitte, ein Weißwein aus dem Bordelais, Jahrgang 20, ganz frisch auf dem Markt,
genau.
Und ein großartiger Vertreter, Sauvignon-Semillon-Anteil noch ein bisschen mit drin.
Aber 90% Sauvignon, ja. Dann 5% Semillon.
Das ist so schlecht, ohne dass ich vorbereitet bin.
Ja, wunderbar. Ich habe ihn kalt erwischt heute.
Und, ich hatte ja meinen Aufbau mit dem Essen und dachte, okay, dann schieben wir halt einfach einen Käsegang ein und dann kommt er dann zum Käse. Das ist ganz einfach.
Ja, das könnte zu Käse passen, oder? Ich weiß nicht.
Ja, oder Nils hat einen anderen Vorschlag, nachdem wir jetzt eben schon beim Reh waren. Also wir müssen jetzt irgendwie, also wie ich, es gibt dann tatsächlich auch noch einen für das Dessert. Insofern,
also irgendwie müsst ihr den jetzt einbauen. Also tut mir leid, ich habe ihn nachher
mitgebracht. Nils, sein Job nicht meiner. Ja.
Fällt mir sofort was zu ein.
Ja?
Saint-Félicien. Das ist ein Kuhmilchkäse. Schön gereift, also auch wenn du den aufschneidest, der fließt richtig.
Geil.
Also ist mild, aber je nachdem, wie er sich entwickelt, wird er auch ein bisschen kräftiger.
Mhm.
Das ist ein Käse, den wir auch total gerne zu Hause essen. Also den haben wir öfter mal im Kühlschrank. Da kann ich mir vorstellen, das Ganze in Kombination mit frischen Stachelbeeren oder Johannisbeeren.
Ah, was so ein bisschen frische Säure noch hat.
Ja, aber das ist ja schon, der Wein hat ja Finesse.
Vielleicht auch ein bisschen Sauerklee noch.
Der Wein ist ja jetzt kein fetter Uschi, auch wenn wir jetzt tief in den Süden gehen, 1200 Kilometer von hier. Der Wein lebt schon von Finesse, von frischer Frucht, also er ist auf Plot und natürlich schon auch mit so Johannisbeer, Stachelbeer und Co. irgendwie auch kommen. Also es ist nicht Grapefruit wie jetzt bei uns in Sauvignon, sondern reifer.
Ja, das ist schon echt gut.
Zart, auch ein bisschen Holz, würde ich sagen. Ne? So ein bisschen leichte Röstnoten sind auch drin.
Mhm.
Aber schon ein Wein, der auch sehr stark drauf schielt, dass er frisch bleibt. Also,
ja.
Wobei wir tatsächlich vor Ort dann einen probiert haben, einen gereiften, der war 7 Jahre alt. Und da hatte ich das Gefühl, der hat seinen Zenit deutlich überschritten.
Also das heißt, ihr habt das Bordelais bereist?
Ja, genau. Sehr gut. Ja, sehr gut. Wir haben natürlich, genau, ich muss mich ja weiterbilden, ne, damit ich hier irgendwas mal
und darf
beitragen
ich,
kann.
Darf ich dann beim nächsten Mal mit rechnen, dass wir in Latour oder in Margot oder so kommen hier jetzt immer einer zwischen rein.
Klein an.
Ja, das ging ja schon mal gut los.
Aber ich bin froh, dass es dieses Anklang
findet. Vielen Dank dafür.
Also ich komme so aus den Babyschuhen raus. Ich strampel mich langsam frei. Ja,
ja.
So, jetzt bin ich raus. Siehst du, ich war nämlich jetzt so gespannt, was ihr beide wirklich zu dem Wein sagt. Das freut mich sehr. Du bist ja jetzt seit 2020 im Bootshaus.
Mhm.
Nach einer Zeit in einem Gourmet-Restaurant Lehrbach. Dann warst du am Rhein, im Rheingau, ne? Nämlich
Burg Schwarzenstein.
Einmal 3 Sterne, 2 Sterne erkocht und dann eigentlich 2-mal arbeitslos geworden. Wie ist das? Das ist doch krass. Ich meine, überall liest man, du bist der gefragteste Koch Deutschlands und dann das.
Naja, der gefragteste vielleicht nicht, aber sicherlich einer der sicherlich schon gefragt, ja.
Aber, und einer der besten.
Aber das Leben spielt manchmal so, ne?
Verrückt,
das ist einfach,
ne?
So. Ja. Also es gibt Leute, bei denen geht das über, was weiß ich, 20, 25, 30 Jahre steil in die gleiche Richtung.
Ja.
Und bei mir hat es halt Höhen und Tiefen gehabt und auch manchmal Überraschungen. Ganz ehrlich, Kopf in Sand stecken hilft ja nichts. Und
aber hat man da nicht das Gefühl, also jetzt reicht's mir mal mit diesem ganzen Restaurantbetreiber, ich mache jetzt mein eigenes Ding auf, oder?
Du, ein eigenes Ding auf hat auch wieder seine Tücken, ne?
Ja.
Und ganz ehrlich, ich bin jetzt über 50, jetzt nochmal zur Bank zu gehen und zu sagen, ich mache ein eigenes Restaurant, das macht jetzt auch nicht so wirklich Sinn, ne?
Okay.
Abgesehen davon, Bootshaus macht einfach viel Spaß, ne?
Ist ja jetzt ein Traumplatz auch, wo du bist.
Ja, das ist super. Und ganz ehrlich, trotzdem kriegen wir tolle Auszeichnungen und trotzdem haben wir eine mega Presse. Und weil viele Leute einfach finden, dass es an der Zeit ist für so ein Konzept, wo man zwar die Lässigkeit hat und eben auch sagt, ja, wir wollen gar nicht so hoch hinaus, auf der anderen Seite aber auch eine hohe Zufriedenheit und einen hohen Anspruch haben.
Nur Qualität.
Am Ende ist es ja gar kein Trotzdem, sondern genau. Es ist eben einfach die Zeit. Ja. Wir leben in einer anderen Zeit und das spielt einfach nicht mehr so die Rolle.
Ist denn ehrlich, die Zeit der Sterneküche vielleicht ein bisschen vorbei? Ein bisschen?
Das will ich jetzt so pauschal um Gottes Willen nicht sagen, aber es ist trotzdem an der Zeit gewesen, dass es auch
andere Konzepte gibt. Ja.
Also Sterneküche ist sicherlich im Laufe der letzten Jahre immer schwieriger geworden, auch das Ganze wirtschaftlich so zu betreiben. Jetzt kommt diese ganze Personalnot noch dazu. Das ist wirklich auch nicht witzig, ne? Und letztendlich hast du eine Arbeitszeitverkürzung. Viele gehen auf 4-Tage-Woche, weil sie einfach gar nicht wissen, wie sie anders Leute finden wollen. Aber dir fehlt natürlich auch der Umsatz dazu, die Kosten steigen. Also das entwickelt sich schon in eine ganz schwierige Richtung. Ne? Und von daher bin ich eigentlich ganz froh, dass ich da einfach mal ein bisschen entspannter unterwegs bin. Und haben wir auch die Personalprobleme und natürlich ist es jetzt nicht so, dass bei uns alles lässig ist. Ne?
Wobei entspannt ist ja nicht, bei euch brummt ja der Laden. Ihr habt
natürlich brummt der Laden. Und wir könnten einfach mal 2 oder 4 Hände mehr gebrauchen. Ja. Aber schlussendlich macht es viel Spaß und wir haben einfach ein tolles Team und wir haben einfach tolle Mitarbeiter, die auch viele kommen aus der Sterne-Gastronomie und finden das, was wir machen, einfach total, total gut und sind damit glücklich. Und also ich persönlich muss mir auch nichts mehr beweisen und das ist einfach eine coole Kombination.
Bist du angekommen?
Ja, ich bin angekommen und ich habe trotzdem auch Zeit für meine Familie. Also ich bin 4 Tage in Papereien, ich bin 3 Tage daheim und habe einfach auch mal Zeit für andere Dinge. Ich habe auch mal Zeit.
Also am Ende 7 Tage Papa, ne? 4 Tage Papa.
Genau. Gut verteilt.
Schlecht.
Ja. Nein, aber es ist schön und ich meine, das ist, glaube ich, wichtig, solche Konzepte einfach auch zum Erfolg zu führen und zu zeigen, ey, das geht auch anders. Ne?
Mhm.
Aber natürlich, Sterne-Gastronomie wird immer wichtig sein. Das sind immer die Vorreiter, das sind die Vordenker. Und es gibt natürlich auch die Gäste, die das einfach auch wollen und die das Geld auch dafür ausgeben können. Ne? Aber ob das in der Zukunft dann wirklich irgendwie über 300 oder 350 Restaurants sein werden, das weiß ich nicht. Da wird sich irgendwann die Spreu vom Weizen trennen, weil das wirtschaftlich hinzukriegen wird immer schwieriger. Ne?
Ja.
Und wir haben auch nicht die Gäste dafür. Also das ist ja.
Also wir sind ja jetzt auch einfach total happy, dass du da in Bingen bist. Das ist gar nicht so weit weg von uns.
Für uns in der Region perfekt. Ist das Weltklasse. Ja,
genau.
Also ich meine, das muss man einfach sagen.
Ja.
Wenn du die gesamte Region nimmst, nach wie vor geht es uns ja so, dass wir dankbar sind für jedes gute Restaurant,
absolut.
Was aufmacht, für jeden, der irgendwie sagt, okay, komm, ich mach da was. Und wir reden ja hier trotzdem von einer Art von Hochküche im allerbesten Niveau. Ich freue mich ja schon über eine Weinstube, die ein Nachbarort aufmacht. Da brauche ich auch keine Tischdecker auf dem Tisch. Ich brauche nur was Gescheites zu essen, ein schönes Glas Wein dabei.
Mhm.
Und dann ist das schon ein Erlebnis, wo ich sage, jawohl, das ist schön, dass das bei uns in der Region möglich ist.
Mhm.
Und da hat sich in den letzten Jahren Gott sei Dank ein bisschen was getan. Mhm. Es wäre noch viel zu tun. Wir haben natürlich, ist am Ende wirklich Corona geschuldet, das Problem, dass diese ganze Entwicklung dadurch über Jahre zurückgeworfen ist. Also die Situation erstmal konnte wirtschaftlich keiner mehr irgendwie weiterkommen, sondern alle mussten erstmal gucken, wie sie es überhaupt schaffen. Und dann hat das natürlich dazu geführt, dass halt ganz, ganz viel, vor allem auch junge Leute, die Gastronomie verlassen haben und sich in anderen Bereichen Jobs gesucht haben.
Ja.
Und das braucht wahrscheinlich wieder 10 Jahre überhaupt, die Leute wieder aufzubauen.
Machen wir uns nichts vor, wir haben auch viel verkehrt gemacht. Ne? Also wir haben die Leute natürlich auch viel zu viel arbeiten lassen und haben teilweise einfach auch zu wenig Geld dafür gezahlt. Also Gastronomie war ja nun wirklich auch lange Zeit im Niedriglohnsegment und das ändert sich ja nun mittlerweile auch ein bisschen, das war wichtig so. Aber du musst natürlich auch das Ganze auf die Spur kriegen, dass du als Arbeitgeber irgendwo am Ende auch was dabei raus hast. Ne? Das ist ja auch nicht so einfach.
Ist nicht so einfach.
Weil wir leben in Deutschland auch in einem Land, wo der Euro mehrmals umgedreht wird, ob er ausgegeben wird für das Essen. Ne? Und wo man über Lebensmittelpreise nachdenkt oder ob, ne? Oder eben die Lebensmittelpreise einfach auch gar nicht zahlt, weil man einfach guckt, dass man das billig einkauft. Ne? Mhm. Also es gibt ja wenige Länder in Europa, die so wenig Geld für Lebensmittel ausgeben wie in Deutschland. Und das ist schon sehr traurig. Ne? Ja. Und da muss was passieren. Also auch gerade in der Gastronomie, einfach die Bereitschaft für eine gute Dienstleistung irgendwo ein gescheites Geld auszugeben, das muss schon sein. Da muss sich was ändern.
Bei unseren Nachbarn Richtung Süden vor allem ist es so, dass man bereit ist, einfach für Essen und Trinken ein bisschen mehr Wertschätzung zu haben. Und das würde man sich wünschen, dass es zum Teil bei uns auch so wäre. Ob jetzt immer dieses 99-Cent-Angebot für irgendwelche Massentierhaltungsthemen und so weiter. Das ist ja Wahnsinn. Du kriegst in Deutschland, ja, was jetzt den Food-Sektor betrifft, im Discount, was du alles kriegst, für welches
Geld. Das ist unfassbar.
Das ist
unfassbar.
Und da muss sich was ändern.
Je mehr Zutaten da drin sind, umso günstiger.
Das ist
verrückt. So, aber jetzt, Leute, kommt schnell Fragerunde.
Da kann ich schon in der selber einchecken.
Ja, Nils, mit welchem Wein verführt man am besten eine Frau? Oder du deine?
Champagner oder Kabinett?
Sehr gut. Philipp, hat Nils mal für ein kulinarisches Erweckungserlebnis bei dir gesorgt?
Auf jeden Fall. Dieses Thema fein, schlank, elegant, aromenintensiv und erfrischend ist Nils Henkel.
Ach, wie schön, ne?
Dankeschön.
Wenn du Superkräfte haben könntest, welche wären das, Nils?
Den Tag ein bisschen länger zu machen.
Sehr gut.
Irgendwie komme ich mit meinem ganzen Zeitfaktor nicht so ganz rum. Also eigentlich liegt es immer daran, dass ich dann doch zu wenig schlafe.
Ja.
Also der Tag könnte gerne ein paar Stunden mehr haben.
Kann ich gut verstehen. Was sind die drei Sachen, ohne die ein Koch nie sein kann?
Ein guter Wein, Butter, ja, viel Gemüse in guter Qualität.
Gut, okay. Philipp, wenn dein Tag doppelt so lang wäre, nämlich das, was Nils sich gerade gewünscht hat, was würdest du dann gerne machen?
Ich würde mehr reisen, ich würde mehr Fußball spielen, ich würde mehr essen und trinken und ich hätte noch mehr Zeit für meine Familie.
Also alle schönen Dinge im Leben. Sehr gut. Du hast ja viele Preise bekommen, Nils. Was waren so die mit wichtigste Auszeichnung, das Wichtigste?
Also muss man ganz klar sagen, dass wir damals auf Lehrbach 2.8 die 3 Sterne gehalten haben, nachdem der Küchenwechsel offiziell an mich überging. Das war schon eine große Sensation. Also das haben wir wirklich auch nicht so ohne weiteres erwartet und das war schon Knaller. Und ansonsten, ja, auf der Burg direkt wieder mit 2 Sternen zu starten, war natürlich auch groß. Und was mich jetzt auch sehr freut, ganz aktuell, wir haben für die Flora die Goldmedaille bekommen für das Flora-Kochbuch. Und nicht nur die Goldmedaille, sondern es war wirklich das beste Buch im Wettbewerb. Und das ist natürlich auch eine schöne Belohnung für die Arbeit, die dahinter steht.
Ja, total toll. Super. Mega. Ja. Ich würde sagen, stoßen wir mal drauf an. Machen wir gleich.
Gieß den mal aus. Das ist jetzt ein bisschen schneller, aber das war der eingebaute Wein. Das, ansonsten wäre es genau ausgegangen.
Das tut mir leid,
ja. Er war es wert.
Dankeschön, das ist lieb, dass du sagst. Philipp, eine Sache, die du gerne aus anderen Weinregionen nach Rheinhessen importieren würdest? Ja, ich muss mir ein bisschen Mühe geben. Ne, du hast alles schon beantwortet, da muss ich ein bisschen tiefer graben.
Die guten Restaurants.
Ja, okay, bin ich voll bei dir. Nils, mit wem würdest du gerne mal ein Glas Wein trinken, tot oder lebendig?
Ganz ehrlich, mit dem Philipp.
Ja, das können wir.
Wenn wir gerade so schön hier sitzen.
Das können wir haben. Zum Wohl. Chin, chin.
Achtung, es wird süß. Das ist nämlich Auslese von der Eva von der Mosel, Drittenheimer Apotheke 2018.
Boah, das ist aber fantastisch.
Ah, das ist aber jetzt auch wirklich gut.
Aber es ist so ganz typisch Mosel.
Ah, das kommt jetzt nach den anderen Weinen, ist das jetzt wie so ein Gedicht auf der Zunge.
Es macht einen richtig frisch, ne?
Mhm. Und es ist halt auch, das waren schöne Trauben. Das ist jetzt nicht so, dass das eine Botrytis-Auslese ist, die jetzt da so nur die Konzentration hat, sondern das ist einfach reife Trauben, die so zart in die Überreife gegangen sind. Also ohne Pilz groß dran. 18.
Oh,
und mega. Das Mosel kann man halt natürlich dann in dem Themenbereich.
Aber da könnte man den Käse doch auch dazu, oder?
Nee, will ich süß gehen.
Geh ich mit.
Ich will mich da auch nicht verweigern, auf gar keinen Fall.
Da finde ich Weinbergpfirsich Zitronenverbenen, ein bisschen Vollmilchschokolade.
Oh. Ich glaube, ich fahre mit nach Bingen. Ist noch ein Platz frei.
Ein bisschen Karamell. Ja, so, das wird schon gut gehen.
Ach ja.
Oder Aprikosen würden auch schön passen.
Mal Karamell.
Was ist mit so einem leichten Vanilleeis? Würde das auch gehen?
Geht auch.
Kannst du ein bisschen Karamell drüber
passen? Wäre mir so eingefallen. So
Passionsfrucht,
so Vanille. Vanille irgendwie so ein bisschen, hätte mir auch Spaß gemacht. Mhm.
Oder auch Mango würde gut passen dazu. Mhm.
Mhm. Ach, lecker. Also ich weiß nicht, wir hätten eigentlich besser den Podcast bei dir aufgezeichnet.
Das immer so. Den Wein hätte ich mitbringen
können. Wenn
wir Teil 2 machen.
Teil 2, genau.
Teil 2, das ist sehr gut. So, du warst in der Schnellfragerunde, ich wollte nur daran erinnern.
Ja, aber ich bin schon fertig mit der Schnellfragerunde. Ja,
okay.
Bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, dass ich mich wahnsinnig freue, dass ihr hier seid. Dass wir so ein schönes Gespräch hatten.
Ja, großartig.
Habt ihr noch irgendwas auf dem Herzen? Wollen wir noch was besprechen, Philipp?
Ach, ich muss ehrlich sagen.
Wir fahren jetzt nach Bingen, oder? Gibt es sehr.
Hunger.
Jetzt vielen lieben Dank, dass du da warst.
Sehr, sehr gerne. War mir
großen
eine Freude.
Spaß gemacht. Danke für deine Unterstützung und für diese tolle Menüabfolge des Weins. Perfekt.
Sehr spannend, ja.
Und ich hoffe, du kommst irgendwann mal wieder dann. Sehr oder wir gerne. Kommen zu dir, so ja. machen wir das.
Ja.
Genau.
Nächste Runde bei uns.
Nächste Runde bei euch, super. Bis dann. Tschüss.
Bis dann.